Sie möchte ich ganz herzlich begrüßen zum heutigen Abend. Es ist die Frage, was machen die eigentlich in Karlsruhe mit Nanotechnologie? Vielleicht sage ich ein Sätzchen dazu, so ein bisschen, was ist es eigentlich für ein Gebiet? Nanotechnologie, es ist Technologie mit ziemlich kleinen Strukturen. Klein heißt, ein Nanometer ist ein Milliardstel von einem Meter, das ist nicht sonderlich anschaulich, aber wenn man sich veranschaulicht, das sind einige Atome nebeneinander gelegt, dann ist es, gibt es ein technisches Problem? Nee. Wenn man sich überlegt, ein Nanometer sind einige Atome nebeneinander gelegt, ist das doch relativ wenig. Und trotzdem haben wir Technologien in dem Bereich schon in unserem Alltag. Wenn man zum Supermarkt geht, kauft man sich einen USB-Stick. Manche haben ein kleineres, manche ein größeres Gehäuse. Das ist jetzt einer mit einem kleineren Gehäuse. Also ein ganz normaler USB-Stick. Und wenn man sich anschaut, ist der eigentlich ziemlich langweilig, im größten Teil. Das ist ein Steckerchen, fast nichts drin. Das hinten ist noch langweiliger, das ist ein Handgriff, bloß ein bisschen Plastik. Und dazwischen ist so ein knapper Quadratzentimeter und haben uns daran gewöhnt, dass da schon mehr Transistoren drauf sind, als es Menschen auf der Erde gibt. Also wir haben mühsam unsere 7 Milliarden Menschen erreicht und da sind schon 32 Milliarden Transistoren drauf. 32.000 Millionen Transistoren, jeder mit 3 Anschlüssen angeschlossen, jeder einzeln adressierbar. So wie Sie einen Menschen auf der Erde mit einer bestimmten Telefonnummer nur diesen erreichen, so können Sie von den 32.000 Millionen Transistoren, die hier drauf sind, für 6 Euro übrigens ist der aktuelle Preis, von diesen 32.000 Millionen Transistoren jeden einzelnen ansteuern. Und wenn Sie ein Bit speichern, die kleinste Informationseinheit, eine 0 oder eine 1, dann macht man es heute schon dadurch, dass man 100 Elektronen auf eine einsame Insel schickt. Dazu braucht man 20 Volt, also auch ein 20 Volt Netzteil noch mit drauf, dass das besorgt. Und dann schießt man 100 Elektronen auf eine einsame Insel. Wenn man nachschaut, ist es bitte eine 1 oder eine 0. Wenn die 100 Elektronen da sind, ist es eine 1. Wenn sie weg sind, ist es eine 0. Jedes Jahr büchsen 2 Elektronen aus und das begrenzt die Speicherzeit des Speichers. Aber Sie sehen schon, wir sind in ziemlich kleinen Dimensionen mittlerweile angelangt. Das ist das, was man im Supermarkt kaufen kann. Und das große Ende der Nanotechnologie, ab da wird es kleiner. Die Drähte, die man verwendet, um das Ganze anzuschließen, was der große Elektriker macht, macht auch der Nanoelektriker. Kupferdrähte verwenden, die sind nur dünner. 1 Million Kupferdrähte gebündelt, das würde man im Querschnitt eines menschlichen Haares unterbringen, über 1 Million Kupferdrähte. Die müssen natürlich auch isoliert werden. So wie im Großen isolieren wir es im Kleinen. Wir tun halt Plastik außenrum, nur die Plastikschicht darf jetzt nur noch ein Molekül dick sein, aber auch da sind wir noch am ziemlich großen Ende. Man kann jetzt noch kleiner werden. Das, was wir in Karlsruhe gebaut haben, ist der weltweit kleinste Transistor. Ein Schaltelement so klein, wie man es gar nicht mehr kleiner machen kann, im Grunde wie ein Lichtschalter. Beim Lichtschalter wissen wir, wie das funktioniert. Wir haben 2 Kontakte und trotzdem fließt kein Strom. Die stehen sich gegenüber und dazwischen ist eine Lücke, die unterbricht den Stromkreis. Und wenn wir einen Lichtschalter einschalten, wissen wir alle, was wir tun. Wir nehmen ein Stück Metall, klappen das rein, das verbindet rechts mit links und der Strom fließt. Und das kann man kleiner machen. Wir nehmen jetzt auch wieder 2 Kontakte, ganz normal aus Kupfer oder Silber. Und die stehen sich jetzt gegenüber mit einem kleineren Abstand. Der Abstand zwischen den 2 Kontakten ist nur noch ein einziger Atomdurchmesser. Das ist wenig. Aber es reicht, um einen Stromkreis zuverlässig zu unterbrechen. Es fließt kein Strom. Und Sie ahnen schon, was man jetzt machen könnte. Wir nehmen das kleinste Stück Metall, das wir finden. Ein einzelnes Metallatom, zum Beispiel ein Silberatom, schieben das in die Lücke rein, das verbindet rechts mit links und der Stromkreis ist geschlossen. Der kleinste Lichtschalter, den Sie sich vorstellen können, natürlich haben wir Probleme mit unserer Hand, das Atom reinzuschieben. Die Hand ist ein bisschen groß geraten oder das Atom ein bisschen klein geraten. Das heißt, wir nehmen einen kleinen elektrischen Steuerimpuls, mit dem kann man ein einzelnes Atom reinklappen, wieder rausklappen. Spart uns, wenn man das in eine Technologie umsetzen könnte, noch können wir es nicht. Dann wird man einen Faktor 10.000 weniger Energie brauchen, als heutige Computertechnologie es tut. Faszinierend, was man machen kann. Man kann also als ein Mensch bewusst ein Atom hin und her schieben und hat es unter Kontrolle. Noch faszinierender, was wir alles nicht tun. Das spannendste Bauteil, das Atom, kriegen wir fertig geliefert. Mit allen Funktionen, die es hat, das beachtet die Quantenmechanik, das transportiert die Elektronen. Wir müssen es gar nicht bauen, selbst bei den gestiegenen Edelmetallpreisen. Ein Atom ist gar nicht so teuer. Ein Silberatom kaufen wir uns zu, schieben das rein und raus. Was das leistet, ist ungeheuerlich. Wenn da ein Strom fließt, der ist im Mikroampere-Bereich, was man durch ein Atom schicken kann, die Insider wissen es. Mit einem Mikroampere können Sie die Elektronik einer Raumbeleuchtung oder eines Aufzugs steuern. Also mit einer Mikroelektronik kann eine 2 Euro, also mit einem Mikroampere kann eine 2 Euro Steuerelektronik was anfangen, kann dann zum Beispiel den ganzen Raum ein- und ausschalten, die Beleuchtung. Und ein Mikroampere fließt durch ein Atom. Was heißt das? Es gehen nie zwei Elektronen gleichzeitig durch, die gehen durch das Atom im Gänsemarsch. Nach den Gesetzen der Quantenmechanik befördert dieses eine Atom korrekt ein Elektron von links nach rechts. Wenn der Vorgang abgearbeitet ist, kommt das nächste Elektron dran. Nach Gesetzen der Quantenmechanik wird es von links nach rechts gebracht. Und wie viele? In einer einzigen Sekunde laufen im Gänsemarsch durch ein Orbital eines Atoms 10.000 Milliarden Elektronen. Stellen wir vor, wir würden das mit Menschen machen, wir würden die ganze Menschheit durch eine schmale Tür schicken, sind ja nur 7 Milliarden Menschen, aber es würde eine Weile dauern, bis die im Gänsemarsch durch eine schmale Tür gehen. Jetzt haben wir nicht 7 Milliarden Elektronen, sondern 10.000 Milliarden Elektronen, in einer Sekunde sind sie alle durch. Also nicht 10.000 Millionen, sondern 10.000 Milliarden, 10.000 mal 1.000 Millionen Elektronen. Wir merken schon, das faszinierendste Bauteil haben wir uns fertig gekauft, das ist fast wie Märklin spielen. Der Fünfjährige ist stolz drauf, er kann eine Lokomotive starten und stoppen und so weiter, hat alles unter Kontrolle. Der 15-Jährige weiß schon, das spannendste Teil kommt von Märklin, den langweiligen Teil tun wir. Man braucht die fertige Lokomotive und die kriegen wir fertig. Und jetzt haben wir in der kleinen Welt wieder Ähnliches. Wir bekommen das fertige Atom mit all den Eigenschaften, die es haben muss, fertig geliefert. Und ich denke, Sie merken schon, wir sind mitten im Thema Naturwissenschaft und Glaube. Passt es zusammen? Gehört es vielleicht zusammen sogar? Wir haben die Natur, ohne dass wir ein einziges Atom gemacht haben. Natürlich bilden sich Atome nach Naturgesetzen, aber auch die Naturgesetze haben wir kein einziges gemacht. Wir bekommen alles, die ganze Physik, mit der wir Technik machen, die bekommen wir fertig geliefert und wir fragen uns, woher kommen sie? Natürlich hätten wir das wahrscheinlich vor 50, 60 Jahren ganz anders beantwortet als heute. Vor 50, 60 Jahren hätten wahrscheinlich die meisten gesagt, na, das Universum ist ewig und es folgt ewigen Gesetzen. Wir müssen eigentlich nichts mehr hinterfragen. Die Natur ist das letzte nicht hinterfragbare, die ist ewig. Und dann kam das Jahr 1965 und ganz große Überraschung. Man hat, vielleicht kann man einen ganz kleinen Tick noch aufdrehen. Kann ich einen Tick leiser sprechen. Eine ganz große Überraschung im Jahr 1965, man hat eine Strahlung gefunden, die keiner gesucht hat. Aus allen Richtungen des Universums strahlt es auf uns ein und man hatte 1965 schon relativ früh den richtigen Verdacht, das schaut doch gerade so aus, als ob wir heute zu später Stunde Strahlung aufsammeln vom Anfang unseres Universums. Der älteste Lichtstrahl des Universums, da wird im Universum das Licht angeschaltet und etwas von diesem Licht ist heute noch da. Wenn das stimmt, also wir sehen es nicht mit bloßem Auge, wenn das Universum sich ausdehnt, ändert sich auch die Lichtfrequenz, aber mit Messgeräten kann man es messen. Wenn das stimmt, im Universum ging eines Tages das Licht an, wir waren nicht dabei. Und heute ist in jedem Kubikzentimeter dieses Raumes und selbst in den riesigen Weiten des Universums, in jedem Kubikzentimeter sind noch Augenzeugen der damaligen Zeit da, die die Botschaft bis heute bringen. Ist klar, das wäre eine der faszinierendsten Entdeckungen überhaupt. Schon vorher hatte man ein bisschen den Verdacht, das Universum könnte nicht ewig sein. Man stellt nämlich fest, das Universum dehnt sich unablässig aus. Also keiner wird heute den Raum verlassen, ohne dass das Universum ein bisschen größer ist als zu dem Zeitpunkt, wo wir reinkamen. Und vor einer Stunde war es noch kleiner, vor einem Tag, einer Woche, einem Jahr. Wir können zurückrechnen und können, wenn die Naturgesetze damals schon so waren, wie sie heute sind, und vieles spricht dafür, können wir zurückrechnen zum Universum, das winzig klein wird. Winziges Pünktchen und wie klein, kleiner als der winzige Kern in der Mitte eines Atoms. Ein ganzes Universum. Und faszinierend. In diesem winzigen Pünktchen muss alle Masse und Energie gewesen sein, die wir im heutigen Universum sehen. Alles in diesem kleinen Pünktchen drin und noch viel faszinierender, es ist nicht nur ein kleines energiereiches Pünktchen in der Form, wie wir es uns überhaupt nicht mehr vorstellen können, sondern die ganzen Naturgesetze müssen damit drin gewesen sein. Es hat sich dann anschließend nur noch entfaltet, nur noch in ganz dicken Anführungszeichen, aber alles, was es braucht, ein fertiges Universum zu werden, muss wohl in dem Pünktchen gewesen sein und es entfaltet sich immer noch. Nach Gesetzen, die wohl von Anfang an da waren. Man fragt sich natürlich, wie kamen diese Regeln, diese Naturgesetze, wer hat die in das Pünktchen implantiert, damit es richtig funktioniert? Wie es mal jemand so schön gesagt hat, Urknall, ja, ja, aber wer hat denn da geknallt? Ich denke, Sie merken schon die Frage, wenn es keinen Anfang gab, gab es auch keinen Anfänger. Wenn die Gesetze ewig sind, müssen wir uns vielleicht nicht fragen, wer sie gemacht hat. Aber seit dem Jahr 1965 plötzlich diese Frage, ja, wer hat eigentlich angefangen? Wer war eigentlich der Gesetzgeber, wenn die Gesetze in das Naturgesetze, die keiner von uns gemacht hat? in das winzige Universum implantiert worden sind. Wer hat sie da eigentlich reingetan? Ich sehe immer mit Interesse dieses studentische T-Shirt, egal ob man in Australien, USA oder Deutschland über einen Campus geht, wo Physiker sind, gibt es das meistens. And God said, oder und Gott sprach, und dann kommt eh gleich MC². Natürlich ist es ein Hingucker. Jeder sagt, war das nicht Einstein? Und dann merkt man, naja, Einstein war es nicht. Einstein hat es entdeckt, aber die Gesetzmäßigkeit galt lange vor Einstein schon. Wir wussten es nur nicht. Oder das andere, und Gott sprach, und kommen die vier Maxwell-Gleichungen. Die Insider wissen, die vier Maxwell-Gleichungen sind die vier Grundgleichungen, die den Elektromagnetismus regieren. Und Licht ist eine elektromagnetische Erscheinung. Ohne die vier Maxwell-Gleichungen kein Elektromagnetismus, ohne Elektromagnetismus kein Licht. Wer im Universum das Licht andreht, der hat die vier Maxwell-Gleichungen in Aktion gesetzt und das Licht geht an. Und Gott sprach und dann die vier Maxwell-Gleichungen. Das ist kein christliches T-Shirt, aber es ist schon eins, das clever hinterfragt, woher kommen eigentlich die physikalischen Gesetze, mit denen wir Physik machen, nicht von uns. Die kamen irgendwie in das Pünktchen rein, und das ist schon eine faszinierende Sache, diesem Anfang nachzuspüren. Was war da eigentlich los? Es hat eine lange Zeit gedauert, von 1965 bis zum Jahr 2003, bis in die junge Vergangenheit, bis vor 10 Jahren. Bis man Gewissheit hatte, ist es Strahlung vom Anfang oder ist es keine, wenn es Strahlung vom Anfang ist, wenn es wirklich dieser erste Lichtstrahl des Universums ist. Der älteste Lichtstrahl, es ging im Universum Licht an und heute haben wir noch was davon. Dann hat man ganz konkrete Vorhersagen gehabt, welche Eigenschaften dieses Licht haben muss. Und es hatte ganz genau diese Eigenschaften. Man war fasziniert und es hat dann 2003 die Entdeckung gegeben durch Mather und Smoot und 2006 schon an die beiden den Nobelpreis. So überzeugend war es, so überwältigend. Wir sehen wirklich den ersten Lichtstrahl des Universums. Genau die Eigenschaften hat es. Und George Smoot, er hat bei dieser bekannten Pressekonferenz, wo die Ergebnisse verkündet worden sind 2003, er hat ganz spontan an seine Ergebnisse den Satz gefügt, den er von George Smoot überhaupt nicht erwartet hat. Er hat spontan gesagt, für den gläubigen Menschen ist es, als blicke er ins Angesicht Gottes. Später ist ein Buch geschrieben worden, das Angesicht Gottes über diese Entdeckungen. Ihm war klar, wenn ich sehenden Auges in den Anfang blicke, dann blicke ich nicht nur in den Anfang, sondern blicke ich auch zum Anfänger. Wenn ich die Strahlung von, als jemand das Licht im Universum angedreht hat, das Licht ging an, okay, aber als jemand die Gesetze gemacht hat, nach denen das Licht angeht, wenn ich diesen alten Lichtstrahl, dieses erste Licht im Universum sehe, ich mache auch einen Blick zu dem, der das gemacht hat. Es ist klar, wir werden Gott nie beweisen können. Ich denke, es wäre vermessen, Gott vermessen zu wollen. Wir alle sehen mit physikalischen Methoden, werde ich nie Gott ergründen oder beweisen können. Es ist so, wie es ein Karlsruher Kollege immer so schön formuliert, wir als Naturwissenschaftler, wir sehen doch alle die Schatten des einen an der Wand. Ich denke, das ist eine gute Formulierung. Mit der Physik werde ich nie hinter die Wand dringen. Aber ich sehe spannende Schatten, ich sehe ganz große Fußabdrücke, die mich zum Nachdenken bringen. Wenn ich dann Gott beweisen will, dann überhebe ich mich. Wenn ich etwas überprüfe, dann bin ich der Herr des Experiments. Wenn ich jetzt einen Kugelschreiber fallen lasse, ich kontrolliere, wann der Kugelschreiber losgelassen werde, ich kontrolliere den Fall und ich messe vielleicht die Fallzeit. Und wenn ich es nochmal machen will, dann mache ich das wann und wie auch immer ich es machen will. Ich bin der, der das Ganze unter Kontrolle hat. Wenn ich Gott beweisen will mit naturwissenschaftlichen Möglichkeiten, ich denke, wir merken, wir überheben uns. Im doppelten Sinn des Wortes, wenn ich Gott beweisen will, muss ich wenigstens ein Stückchen über Gott stehen. Wer sind wir, die wir Gott vermessen können, die wir Gott beweisen können? Wir, die wir nicht mal ein einziges Naturgesetz machen können, wir, die wir nicht mal ein Universum statten können, wir sind die Beobachter, wir sind die Staunenden und wir sehen die übergroßen Schatten des einen an der Wand, so wie es George Smoot auch sieht. Wenn ich das erste Licht sehe für einen gläubigen Menschen, ist es ein Blick ins Angesicht Gottes. Ja, wenn wir das erste Licht sehen, aber wir sehen es ja nicht, das ist im anderen Frequenzbereich. Naturwissenschaftler können es messen und wir auch. Das ist das Spannende. Wir gehen wieder in den Supermarkt, kaufen diesmal keinen USB-Stick, sondern einen Fernseher. Und wenn wir heute Abend heimgehen, schalten wir unseren Fernseher mal anders ein als sonst. Meistens stellen wir den Fernseher per Sendersuchlauf oder per Hand so ein, dass er auf einer Frequenz ist, wo auch gesendet wird, dass wir eine Sendung empfangen können. Wir können Fernseher aber auch mal so einstellen, dass wir auf der Frequenz keinen Sender haben. Dann haben wir dieses weiße Flimmern, als ob es schneit, jedem ist es irgendwie vertraut, haben wir schon mal gesehen. Aber was wir noch nicht uns bewusst gemacht haben meistens, ist, ungefähr 1% von diesen weißen Flimmern kommt von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Von jenem ersten Lichtstrahl des Universums ist so viel übrig, dass wir getrost mit unserer Antenne ein bisschen was einfangen und für immer vernichten können und stehen dann heute Abend kurz vor Mitternacht andächtig vor dem Fernseher, sehen dieses weiße Flimmern und denken an den Anfang und dass dieses Signal, das sich die Antenne eingefangen hat, 1% von dem, dass es tatsächlich ein Zeitzeuge vom Anfang an war. Wir waren nicht dabei, das Licht war es, nicht an der Sekunde Null, aber in der ganz frühen Phase. Eine spannende Sache, Spuren des Anfangs des Universums in unserem Wohnzimmer. Ja, und die nächste Frage, wie fängt man denn ein Universum an? Ich meine, wenn man so zurückrechnet, würde uns natürlich ganz besonders die Sekunde Null interessieren. Was war da eigentlich, als das Universum begonnen wurde? Und wir bekommen ein Problem, ein kleines, aber immerhin. Klein heißt die Planckzeit. Klein heißt, wir können rückwärts rechnen, wenn unsere Naturgesetze damals schon gegolten haben. Wie gesagt, nach allem, was wir heute wissen, spricht vieles dafür. Absolute Sicherheit haben wir nicht, wir waren nicht dabei. Aber wenn wir dann zurückrechnen, bleiben wir stehen bei 10 hoch minus 43 Sekunden nach Null. Die letzten 10 hoch minus 43 Sekunden können wir nicht mehr als Zeitvorgang auflösen. Und wenn jemand sagt, na ja, vielleicht ist die Wissenschaft in 10 Jahren so weit, es ist schwieriger. Wir meinen, so weit zu sein, verstanden zu haben, dass es prinzipiell nicht geht. Wenn das richtig ist, dann wird für immer eine Blackbox an Zeit von 10 hoch minus 43 Sekunden übrig bleiben und daraus kommt ein fertiges Universum, noch ziemlich klein, aber alles drin, was es braucht, ein Universum zu werden. Natürlich klopft mir jemand auf die Schulter und sagt, haben Sie schon mal überlegt, wie kurz 10 hoch minus 43 Sekunden sind? Haben wir uns natürlich überlegt, 0, dann kommen 42 Nullen, dann kommen eine 1 Sekunden. Eine aberwitzig kurze Zeit, die wir verpassen beim Rückwärtsrechnen, aber es war die spannendste Zeit. Es war die Zeit, in der alles gemacht wurde, die ganzen Naturgesetze, das ganze Universum, und dann entfaltet sich's nur noch, was auch schon spannend ist, aber wir waren nicht dabei, als es gemacht wurde, und es wird wohl für immer verborgen bleiben. Was dann rauskommt, ist auch spannend. Fast werden wir an den Anfang des Lebens erinnert, das ist eine biologische Zelle, und wir wissen alle, das ist ein Mensch im Miniformat. Das ist alles drin, was es braucht, ein Mensch zu werden, Leben von Anfang an. Und dann entfaltet sich's nur noch unter ganz dicken Anführungsstrichen. Vor uns läuft das Wunder des Lebens ab. Aber wir wissen, diese eine Zelle, 7 Jahre später geht er in die Schule und alles, was es braucht, dieser Mensch zu werden, der er geworden ist, die ganzen Erbinformationen, ist ein ausführbares Programm. Es entfaltet sich nur noch unter dicken Anführungszeichen. Jetzt haben wir im Universum was Ähnliches in der ganz anderen Welt. Wir haben ein Universum, das am Anfang viel, viel, viel kleiner ist als eine biologische Zelle und heute deutlich größer als ein Mensch, ein Universum. Aber es ist alles drin gewesen, als es da aus diesem winzigen Zeitfenster rauskam. Das ist schon klar, das Universum, das wissen wir seit dem Jahr 2003, es war nicht schon immer da. Es gab den Anfang und seitdem ist die Frage so deutlich wie nie im Raum. Wer hat eigentlich angefangen? Einstein geht sogar noch einen Schritt weiter. Einstein sagt, I want to know God's thoughts, the rest are details. Ich möchte Gottes Gedanken wissen, der Rest sind Details. Und Einstein sagt, ihn interessiert nicht das Spektrum dieses oder jenes Elementes, das sind alles Details. Ihm ist es wichtig, was hat sich der eine gedacht, der ein ganzes Universum schuf, was ist die Idee dahinter? Einstein geht noch einen Schritt weiter über das, wie schafft man ein Universum und wer hat es geschaffen. Er sagt, was war die Absicht von dem, der das Universum geschaffen hat, warum hat er das gemacht? Warum gibt es überhaupt Naturgesetze, die wir nachvollziehen können? Warum ist alles so, wie wir es heute haben? Wer hat denn da geknallt? Oder nach Einstein, warum hat er denn geknallt? Warum hat jemand ein Universum gestartet? Denk, Sie merken, es ist doch eng verwoben, die Frage nach dem Vordergründigen, wo wir die Schatten des einen an der Wand sehen und die Frage nach dem, was hinter den Kulissen geschah, der eine, der die riesigen Schatten wirft, die wir messen können. Max Planck, von ihm stammt dieses ganz bekannte Zitat, ich denke, Max Planck sagt den meisten von Ihnen was, Einstein, Planck und Heisenberg, das sind ja die drei großen Namen der modernen Physik. Alle drei Nobelpreisträger, alle drei haben Bahnbrechendes in der Physik entdeckt und alle drei haben sich ganz intensiv die Frage nach Gott gestellt. Jeder von den dreien auf eine ganz unterschiedliche Weise, aber alle drei hat es zutiefst bewegt. Wer ist der eine, der dahinter ist? Max Planck, der den Anfang in der modernen Physik gemacht hat mit der Aufstellung der Quantentheorie. Von ihm stammt dieses Zitat: Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für Planck hat beides zusammengehört. Der Blick auf die Gesetzmäßigkeiten und der Blick auf den, der sie geschaffen hat. Für Planck war es eine ganz persönliche Glaubensbeziehung wohl gewesen, nach allem, was wir wissen, die ihn in Höhen und Tiefen auch durch schwere Lebensführungen getragen hat. Er hat beides gehabt. Die Verankerung im Irdischen und die Verankerung dort, wo alles herkommt. Die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott, ich denke, Sie merken schon, ist eine spannende Frage und dieses alte Glaubensbekenntnis, kaum jemand wird es mehr sprechen, dieses Glaubensbekenntnis. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Wir alle wissen, dass es weit mehr gibt, als was wir sehen. Wir alle wissen, dass in dem Stück Raum, das ich mit meinen Händen umschließe, jede Menge Musik drin ist. Wir hören natürlich momentan die Musik nicht, aber sie ist trotzdem hier drin, egal ob wir sie hören oder nicht. Es sind Spielfilme drin, Nachrichtensendungen und jede Menge Telefongespräche. Es ist klar, würde ich in dieses Stück Raum, das ich mit meinen Händen umschließe, einen Rundfunkempfänger tun, würde auf Empfang gehen. Natürlich würde ich die Musik hören, wenn ich den Rundfunkempfänger nicht hintue oder nicht auf Empfang gehe. Die Information ist trotzdem da, ich greife sie nicht ab, ich sehe und höre nichts. Aber ich könnte mit dem Rundfunkempfänger momentan jetzt die Musik hören. Mit dem Fernsehempfänger könnte ich, wenn ich auf Empfang gehe, die Spielfilme sehen. Und wenn ich mein Handy nicht, wie es sich für einen Vortrag so üblicherweise gehört, ausgeschaltet und eingeschaltet hätte, vielleicht rufen mich gerade Verwandte aus meiner oberfränkischen Heimat oder aus Karlsruhe an, aber ich krieg's nicht mit, ich bin nicht auf Empfang. Warum sage ich das? Ich denke, manchmal ist es vielleicht ein Bild auch für einen Glauben, wo der eine oder andere sagt, was heißt hier Gott? Ich höre nichts, ich sehe nichts. Und der andere sagt, doch, habe vor 10 Minuten mit ihm geredet. Vielleicht ist es ähnlich wie mit dem ausgeschalteten und dem eingeschalteten Handy. Und das ist ja auch überhaupt interessant. Beim Gebet sagen wir manchmal, wer es glaubt. Beim Handy müssen wir es eigentlich auch sagen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal die Schaltpläne sich kommen hat lassen vom Handy, bevor er es in Betrieb genommen hat. Ist ja eigentlich vernünftig. Dann sagen wir mal, wer sagt einem eigentlich, dass dieses Teil geht? Ist eigentlich eher unwahrscheinlich, wenn man überlegt, wir wissen alle im Prinzip, wie es geht, aber was da alles zusammenkommen muss, dass so ein Ding wirklich funktioniert. Wir haben noch nicht mal überprüft, ob beim benachbarten Sendemasten die Stromrechnung bezahlt ist, sonst kann der gar nicht gehen. Wir waren noch nicht mal in Taiwan gewesen, haben die Speicherchips angeschaut, auch nicht in München und Dresden in den Chipfabriken, wir waren nicht in Indien, haben die Software überprüft. Wenn in Zeile 8321 der Softwarecode ein Fehler ist, kann ich nicht telefonieren. Was haben wir denn gemacht? Eigentlich was ganz Banales. Wir haben vorher andere gesehen, die sich ein Handy gekauft haben. Es klang ganz vernünftig, die waren überzeugt, sie hätten telefoniert. Wir haben es nie nachgeprüft. Aber wir haben uns dann auch eins gekauft und dann ist es auf einmal klar geworden, es geht. Es ist klar geworden in dem Moment, wo wir uns darauf eingelassen haben. Auf einmal haben wir gemerkt, doch, ich habe wirklich. Ich denke manchmal, wenn meine Urgroßeltern in den Raum gebeamt würden und sie würden mich sehen, die würden sagen, netter Kerl, aber so eine kleine Macke hat er. Manchmal hält er sich eine halbe Stunde ein Plastikstück ans Ohr, geht auf und ab und führt Selbstgespräche. Das ist noch in Ordnung, wir wissen, es tut ihm gut. Was uns ernsthaft Sorgen macht, er glaubt wirklich, sagt er zumindest, er glaubt wirklich, dass er mit seinen Verwandten 400 Kilometer Entfernung spricht, das macht uns Sorgen. Ich würde dann natürlich meinen Urgroßeltern erklären von elektromagnetischen Wellen, Mikrochips, dem benachbarten Sendemasten und dem Elektromagnetismus, die würden nur Bahnhof verstehen. Erst wenn sie das Teil ans Ohr halten, ohne zu wissen, was ein Mikrochip ist, würden sie plötzlich sagen, Paul, bist du's? Und es würde vieles klar werden. Ich denke, wir merken, wie doch vieles ist, wo es ganz vernünftig ist, sich darauf einzulassen, sich zu öffnen und zu sehen, es geht wirklich, bis hin zu den Naturgesetzen. Keiner von uns kann ein Naturgesetz machen. Wer weiß denn überhaupt, wie die Naturgesetze lauten? Wenn ich mich darauf einlasse, plötzlich merke ich, das, was mir viele Leute in Physikbüchern erzählen, das ist nicht eine graue Theorie oder ein blinder Glaube. Die haben schon nachgemessen und es geht wirklich. Nur mal so ein Gedanke am Anfang. Ich glaube an das, was ich sehe. Ich denke, Glauben heißt schon, sich auf was einlassen, aber es heißt auch, schon Vernünftiges auszuprobieren. Und plötzlich öffnet sich eine neue Welt, zum Beispiel die Musik aus dem, was ich vorher nicht gesehen habe. Eine andere Frage, die ist wahrscheinlich jedem von uns mal in der einen oder anderen Form über den Weg gelaufen. Wozu brauche ich noch den Glauben an Gott, wo doch so viele Dinge naturwissenschaftlich erklärbar sind? Die Idee hinter der These ist natürlich einfach. Gott ist zuständig für unsere Wissenslücken. Wir sind zuständig für das, was wir wissen. Gott ist jetzt ein völlig neuer Gottesbegriff. Nicht mehr der, der das ganze Universum gemacht hat. Gott wird reduziert zu einem Nanogott. Zu was ganz Kleinem, zu einem, der nur noch die Summe unserer Wissenslücken ist. Ganz klar, der wird nie ganz verschwinden, aber wird immer ein bisschen kleiner werden. Aber wenn wir ehrlich sind, diesen Gott brauchen wir nicht. Gott ist gleich Summe unserer Wissenslücken. Ich denke, zu unseren Wissenslücken können wir selber stehen. Wir wissen selber, dass wir nicht alles wissen, da brauchen wir nicht eine Gottheit dafür. Umgekehrt, der, der das ganze Universum gemacht hat, der wird sicher nicht kleiner, wenn wir Wissenslücken schließen. Wir dürfen Wissenslücken schließen, so viel wir wollen. Einstein hat es mal so schön formuliert, je mehr wir von der Natur erkennen, desto größer wird Gott. Und ich denke, das stimmt schon. Wenn wir davon ausgehen, einer hat alles gemacht, dann wird mit jedem Neuen, was ich entdecke, was er auch gemacht hat, der, der es gemacht hat, größer. Die Leute haben vor 2000 Jahren und vor 5000 Jahren gestaunt. Wir staunen, denke ich, in unserer Generation so wie keiner je zuvor. Was wir alles sehen, was die Leute vor 30 Jahren, teilweise die Leute vor 10 Jahren noch überhaupt nicht sehen konnten. Es ist schon faszinierend, in welcher Zeit wir leben. Und das Staunen wird größer. Kein Platz für Gott, Astrophysiker im Glaubensstreit. Das war mal die Titelseite eines populärwissenschaftlichen Heftes. Ich habe mir das Heft neugierig gekauft und innen steht die These des Autors, wird eine Weltformel den Urknall erklären und womöglich Gott entthronen. Die Idee ist ganz einfach. Die vier Grundkräfte der Natur, Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Wechselwirkung, die ganze Natur wird von vier Grundkräften regiert. Wenn man diese vier Grundkräfte in eine einheitliche Theorie bringen würde, bis jetzt ist es nicht gelungen, dann, so die Überlegung des Autors, wäre doch das Wesentliche in der Physik verstanden. Wir bräuchten Gott nicht mehr, aber es ist der Lückenfüller Gott, den wir nicht mehr bräuchten. Wenn wir mal ganz ehrlich wären, was würde denn passieren, wenn ein Physiker die Weltformel entdecken würde, der Physiker würde weltberühmt, würde den Nobelpreis kriegen und es wäre eine große Aufregung auf einem kleinen Planeten. Also nicht die Menschheit würde begeistert sein, aber die Physiker unter der Menschheit würden zumindest begeistert sein, die anderen merken es vielleicht gar nicht. Aber wenn wir mal etwas Abstand nehmen, zu unserer Sonne gehen, die schon so groß ist, dass 1 Million Erdkugeln in die Sonne passen. Unsere Sonne würde weder sich aufregen, noch begeistert sein, noch zerplatzen. Sie wird es vielleicht nicht mal merken, dass auf einem ihrer kleinen Planeten knapp 2 Meter große Leute rumlaufen, die eine Formel entdecken, die das Universum schon von Beginn an regiert hat und vom Universum beachtet wurde. Jetzt haben wir es auch gemerkt. Ein großes Ereignis für die Menschheit oder für die Physiker in der Menschheit, aber ein kleines Ereignis für unser Universum. Ich glaube, unsere Milchstraße mit ihren Abermilliarden Sternen würde aller Voraussicht nach seelenruhig weiter rotieren, unabhängig davon, ob wir die Weltformel entdeckt haben oder ob das Universum die Weltformel beachtet, ohne dass wir es bemerken. Es ist ziemlich irrelevant fürs Universum, was wir entdecken oder nicht. Und die Idee, dass der ein ganzes Universum zündet, der die Gesetzmäßigkeiten gemacht hat, plötzlich ernsthaft in seiner Existenz bedroht ist, dadurch, dass wir eine seiner Formeln entdecken, das ist ein ganz abwegiger Gedanke. Ich denke, wir merken, der Gott der Wissenslücken, den können wir abschaffen. Aber wenn wir von dem reden, der nicht die Menge unserer Wissenslücken ist, sondern der alles gemacht hat, wenn hinter allem einer steht, der das gemacht hat, dann wird unser Staunen eher größer, je mehr wir entdecken. Dann bedrohen unsere Entdeckungen ihn überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, dann staunen wir. Dann steht Gott nicht nur hinter den Dingen, die wir nicht verstehen, hinter unseren Wissenslücken, sondern steht er hinter allem, dann steht Gott auch hinter den Dingen, die wir verstehen. Ich habe mal eine originelle Geschichte gehört und ich denke, die trifft es irgendwie. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel und hört immer diese schöne Musik. Seit Generationen gibt es diese Geschichte überliefert. Es sind Menschen, die machen die Musik. Und jedes Mal, wenn die Mäuse die Musik hören, stellen sie sich Menschen irgendwie vor. Keiner hat natürlich einen Menschen gesehen, aber man glaubt's. Bis eines Tages in dem Flügel 2 Mäuse einen Raum weitergehen und die kommen ganz ernüchtert zurück. Das sind gar keine Menschen. Das sind nur kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Das ist die Musik. Und seitdem wussten es alle, nein, Menschen gibt es natürlich keine. Das war nur so eine Überlieferung. In Wirklichkeit sind es kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Und das Faszinierende an der Geschichte ist ja, die Mäuse haben ja recht. Die haben Richtiges entdeckt und Falsches geschlossen. Sie haben das mit den Hämmerchen richtig erkannt, das mit den Menschen falsch geschlossen. Sie haben nur eine begrenzte Sicht. Das war ihr Problem. Die Entdeckung selber war okay. Sie haben vergessen, dass hinter den Hämmerchen vielleicht jemand stehen könnte, der sie bewegt. Vielleicht sogar jemand, der den Flügel gebaut hat. Vielleicht sogar jemand, der die Musik komponiert hat. Nein, das haben sie alles vergessen in ihrer begrenzten Sicht. Menschen gibt es natürlich keine. Das wussten jetzt alle. Und ich denke, Werner Heisenberg ging es ähnlich. Werner Heisenberg, der Dritte im Bunde, Einstein, Planck und Heisenberg. Heisenberg hat die Heisenbergsche Unschärferelation entdeckt, eine Gesetzmäßigkeit, die so revolutionär war, dass selbst Einstein sie kaum glauben konnte. Eine Gesetzmäßigkeit, die die kleine Welt der Atome ganz, ganz maßgeblich regiert. Wir wären alle nicht da, wenn es die Heisenbergsche Unschärferelation nicht gäbe. Und Heisenberg, von ihm kommt dieser Satz. Und ich denke, es ist ein Stück weit auch Heisenbergs Lebensgeschichte. Heisenberg sagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber er fährt fort, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Wenn ich es zu Ende denke, plötzlich stelle ich mir die Frage, woher kommt das alles? Im ersten Moment, erste Trunk macht atheistisch, da sage ich noch, ich habe es ja selber verstanden, ich brauche Gott nicht, ich entdecke selber die Naturgesetze, aber auf den zweiten Blick, auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Plötzlich stelle ich mir die Frage, woher kommt eigentlich die Heisenbergsche Unschärferelation? Natürlich nicht von Heisenberg. Die war von Anfang des Universums implementiert und zu später Stunde hat sie Heisenberg entdeckt, um ganz genau zu sein, als Heisenberg geboren wurde, bestand er ja aus lauter Atomen und Molekülen. Jedes Atom im neugeborenen Heisenberg hat bereits die Heisenbergsche Unschärferelation beachtet und in seinem späteren Leben hat er dieses entdeckt. Aber die Atome haben es beachtet, sonst hätte es den guten Mann nie gegeben. Von Anfang an ist es vorhanden gewesen. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Jemand sagte mal, die Naturgesetze sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat, es sind vielmehr Nachschriften. Und ich denke, das trifft es auf den Punkt. Wir als Naturwissenschaftler sind in einer ziemlich bescheidenen Rolle des Nachbuchstabierers. Wir sind die Zurkenntnisnehmer, nicht die Macher. Unsere einzige Aufgabe ist, genau hinzuschauen, wie es die Natur macht, an Experimenten das zu überprüfen und es zur Kenntnis zu nehmen. Wir machen der Natur überhaupt keine Vorschriften, wir machen nur Nachschriften, wir nehmen zur Kenntnis, was die Natur tut und protokollieren das. Fast schon wie bei Schmetterlingssammlern, die sammeln Schmetterlinge. Wir Physiker sammeln Naturgesetze, wie mal jemand gesagt hat, wir Physiker, wir verstehen ja gar nichts. Und er hat es wörtlich gemeint, nicht, dass wir alle dumm sind. Aber natürlich können wir Spezialfälle auf Allgemeine zurückführen. Dass Kugelschreiber nach unten fallen, kann man verallgemeinern zu alle Gegenstände fallen Richtung Erdmittelpunkt. Wir wissen, in Australien fallen die Gegenstände nach oben. Es geht immer Richtung Erdmittelpunkt. Wir können auch ganz klar überlegen, es ist die Gravitation. Und Newton sagt uns dann, F-Gravitation ist minus Gamma M1 M2 durch R² und dann haben wir's. Aber warum gibt es die Gravitation? Warum ziehen sich Massen überhaupt gegenseitig an? Was ist überhaupt eine Masse? Der Dreijährige, für den ist die Gravitation was Selbstverständliches und erst der 30-Jährige fängt wieder an, sich zu wundern. Woher kommt das alles? Warum gibt es eine Gravitation? Warum gerade minus Gamma M1 M2 durch R². Wir haben es nicht gemacht. Wir können die elementaren Naturgesetze fast auf Vorder- und Rückseite einer Postkarte schreiben. Aber wer hat diese elementaren Gesetze gemacht, von denen wir alle leben? Naturgesetze, wir sind die Nachschreiber, die zur Kenntnis nehmen, nicht die Macher. Wir finden die Spielregeln, das ist die bescheidene und begrenzte Rolle der Naturwissenschaften. Keine langweilige Rolle, es ist spannend, das zu finden, aber es ist eine klare Grenze. Wir machen da gar nichts, wir nehmen es zur Kenntnis. Und jetzt momentan schauen wir zu diesem großen Beschleunigerring, sind alle neugierig, wie wird das neue Teilchen sein? Wir alle wissen es nicht, wir machen keine Vorschriften, wir können spekulieren, das ist nicht verboten, aber das ist irrelevant. Entscheidend wird sein, wie ist das Teilchen wirklich und es sagt uns die Natur, das sagen wir nicht wir uns, wir müssen zur Kenntnis nehmen, was uns da gesagt wird. Die Frage, woher kommt das Ganze, woher kommen die Spielregeln, eine spannende Frage, die wir von uns aus nicht beantworten können, aber die uns doch staunen lässt. Woher kommen eigentlich Naturgesetze? Wer kümmert sich darum, dass die immer noch funktionieren? Wir haben uns daran gewöhnt, aber selbstverständlich ist es gar nicht, lebensnotwendig schon. Eine andere Sache, die uns Physiker sehr fasziniert, und ich denke in 5 Minuten auch Sie, die Frage, nach der Herkunft der Naturkonstanten. Das sind so zwei Handvoll Zahlen, die sind im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen. Keiner von uns hat sie gemacht, keiner von uns kann sie ändern und keiner weiß, warum es die gibt. Vakuum, Lichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Plancksches Wirkungsquantum und noch einige wenige. Diese Zahlen werde ich, möchte nur mal eine herausgreifen, die Ladung des Elektrons. Jedes Elektron, das wir uns je angeschaut haben, hatte eine Ladung von 1,602 × 10⁻¹⁹ Ampere-Sekunden. Die Zahl können wir gleich wieder vergessen, die Elektronen vergessen sie nie. Jedes Elektron, beachtet es, wir nehmen Spektren von Atomen von interstellarer Materie aus den Tiefen des Universums. Auch da draußen leben Atomenmoleküle und wir nehmen dort die Spektren, analysieren die und finden staunend, die Elektronen dort draußen haben eine Ladung von, na, Sie ahnen es schon, 1,602 × 10⁻¹⁹ Ampere-Sekunden. Wer hat es denn da draußen eigentlich gesagt, dass das der richtige Wert ist? Wir nicht. Die halten sich alle dran. Wenn vielleicht jetzt die Frage kommt, naja, ihr Physiker, wenn die Zahl anders wäre, dann müsstet ihr halt diese Zahl in euren Formelsammlungen ändern, das wäre doch nicht schlimm. Naja, es wäre schon schlimm, es gäbe keine Physiker, keine Menschen und kein Leben mehr. Wir stellen fest auf den zweiten Blick, unser biologisches Leben und jede Art von biologischem Leben hängt an einem seidenen Faden, am seidenen Faden dieser paar Naturkonstanten. Wären die auch nur irgendwie anders, wäre der Korridor, in dem irgendeine Art von biologischem Leben möglich ist, und da können wir ein ganz weites Herz haben, Leben auf Silikonbasis, was können wir sich alles vorstellen, aber unendlich viel nicht. Leben, das sich selber reproduziert, muss gewisse komplexe Informationen speichern. Und dieser enge Korridor, wo sowas möglich ist, der ist im Nu verpasst, wenn wir hier ein bisschen wackeln, ist noch schlimmer. Selbst wenn eine von diesen Konstanten nur für eine tausendstel Sekunde ein bisschen wackeln würde, wäre alles Leben auf dem Planeten ausgelöscht. Und da hilft auch kein Notarzt mehr. Ich meine, ganz abgesehen davon, es gäbe natürlich nach dieser tausendstel Sekunde auch kein Notarzt mehr. Aber wenn es ihn auf wundersame Weise gäbe, da wäre nichts mehr wieder zu beleben. Es wäre die Information auf unserer DNA gelöscht in einer tausendstel Sekunde. Wir wären auf molekularer Skala zerfallen und es wäre nichts mehr wieder zu beleben. Und wir alle wissen, dass seit Menschengedenken im wörtlichen Sinne noch nie diese tausendstel Sekunde war, wo eine dieser Konstanten gewackelt hat und hinterher wieder in Ordnung gewesen wäre. In dieser tausendstel Sekunde wäre alles Leben ausgelöscht gewesen und wir wären nicht hier. Das ist nie passiert. Die haben immer die richtige Zahl gehabt und haben stabil wie nur was diese Zahl gehalten, über alle Menschengenerationen, nie ein Unfall passiert. Und wir gehen ruhig schlafen in einem ganz großen Glauben, dass es auch heute Nacht so sein wird. Sonst wacht morgen früh keiner mehr auf, weder eine Bakterie noch ein Mensch. Es sind alle gelöscht in einer tausendstel Sekunde, ist nie passiert. Jetzt ist natürlich die neugierige Frage, vielleicht noch eine neugierige Frage an Sie. Darf man noch ein ganz kleines bisschen Lautstärke haben? Danke. Und die neugierige Frage, wie genau ist denn arg genau? Wie genau müssen wir diese Zahlen abstimmen, dass noch irgendeine Möglichkeit für Leben möglich ist? Der Physiker Paul Davis ist bekannt geworden mit einer Rechnung, die nachvollziehbar ist, leicht nachvollziehbar ist und einem ganz anschaulichen Vergleich. Er hat uns mal vor Augen geführt, diese erstaunliche Abstimmung der Naturkonstanten, wie genau muss die sein, dass noch irgendeine Art von Leben möglich ist. Und er sagt, das muss so genau sein wie ein Scharfschütze, der ein 1 cm großes Ziel treffen soll. Und wir fragen uns natürlich alle, aus welchem Abstand. 1 cm großes Ziel ist ungefähr ein Centstück. Und wenn der Scharfschütze jetzt nur 10 oder 100 Meter entfernt ist, wird er natürlich treffen. Und na, wenn er 1 Kilometer oder 10 Kilometer entfernt ist, muss er schon eine relativ ruhige Hand haben, dann wird er es auch noch hinkriegen. Aber wenn wir jetzt noch weiter weggehen, wir sitzen jetzt hier und der Scharfschütze sitzt in Hamburg. Dann drückt er ab, die Kugel überquert die norddeutsche Tiefebene, geht dann durch Mitteldeutschland durch, geht irgendwo an Frankfurt vorbei und kommt anschließend hier an und sie trifft nicht irgendwo hin, aus Hamburg abgeschossen, sie trifft ganz genau das Centstück, nichts anderes. Gut, wir finden das eine gute Leistung, der neben mir sagt, Zufälle gibt's, gehen Sie doch bitte noch ein bisschen weiter weg, mache ich, und nehme nochmal ein Centstück und gehe mal auf den Mond. Das ist schon deutlich weiter weg als Hamburg. Ich bin auf dem Mond, der Scharfschütze ist auf der Erde und die Ersten machen sich schon Sorgen, ob er den Mond trifft. Nein, er trifft jetzt nicht den Mond, er trifft auf dem Mond, man soll es nicht glauben, 384.000 Kilometer entfernt. Also er hier, ich auf dem Mond, oder das Centstück auf dem Mond in meiner Hand, 384.000 Kilometer entfernt, er hat eine ruhige Hand, zielt und trifft, und er trifft tatsächlich ganz genau auf dem Mond, natürlich, das Centstück. Und ich staune, sage gute Leistung, aber der neben mir sagt dann, möglicherweise war es Zufall. Und wie gesagt, das ist ja nur eine Veranschaulichung, wie genau muss beim Start des Universums müssen, wenn alles andere richtig war, die Naturgesetze alles richtig, wie genau müssen wir dann die Naturkonstanten einstellen? Und der neben mir sagt dann doch noch, vielleicht war es Zufall. Ich schaue ihn erstaunt an, aber er sagt mir mit erhobenem Zeigefinger, bedenken Sie, es gibt auch seltene Zufälle. Ich bedenke das und nehme dann nochmal ein Centstück und gehe jetzt nochmal deutlich weiter weg. Jetzt gehe ich auf die Sonne. Das ist deutlich weiter weg als der Mond. Also allein das Licht braucht jetzt von der Sonne bis zur Erde schon 8,3 lange Minuten. Ich sage bewusst 8,3 lange Minuten, denn Licht läuft, Vakuumlichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Also nicht 300.000 Kilometer pro Stunde, wäre ja auch schon mal was, aber es sind 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Das heißt, das Licht ist vom Mond bis zur Erde, diese 384.000 Kilometer, in ungefähr 1,3 Sekunden. Licht kommt vom Mond. In 1,3 Sekunden hat es diese Strecke Mond-Erde gemacht. Die Strecke Sonne-Erde, da braucht das Licht nicht 1,3 Sekunden, sondern 8,3 Minuten. In jeder einzelnen von den 8,3 Minuten 60 mal 300.000 Kilometer. Und jetzt haben wir am anderen Ende auf der Erde den Schützen. Ich stehe auf der Sonne, es ist ein bisschen warm, aber was tut man nicht alles für die Naturwissenschaft? Also ich stehe jetzt auf der Sonne, halte das Centstück hin und über diese Riesenentfernung, jede Sekunde 300.000 Kilometer und das 8,3 Minuten lang, über die Riesenentfernung tut er mit bewundernswert ruhiger Hand auf der Sonne ein Centstück treffen und der neben mir sagt zum allerersten Mal, vielleicht hat er doch gezielt. Er trifft das Centstück, tatsächlich ein Centstück auf der Sonne, über diese Riesenentfernungen. Und die wirkliche Zahl ist noch verrückter. Die wirkliche Zahl, wie weit wir wackeln können an unseren Naturkonstanten, damit noch irgendeine Chance, auch die entfernteste ist, dass noch Leben möglich wäre, die ist so verrückt, dass man sagt, was ist da eigentlich passiert? Paul Davies rechnet es uns vor. So präzise wie ein Scharfschütze ein 1 Zentimeter großes Ziel, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll, am anderen Ende des beobachtbaren Universums. Das will jetzt heißen, das Licht braucht für die Strecke zwischen Schütze und Centstück nicht 1,3 Sekunden, wie von der Erde zum Mond. Nicht 8,3 Minuten, jede Sekunde 300.000 Kilometer, wie von der Erde zur Sonne. Nicht 8,3 Minuten, sondern 10.000 Millionen Jahre. Also ich habe eine Zielgerade, die ist so lang, dass wenn das Licht mit der höchsten aller Geschwindigkeiten, Vakuumlichtgeschwindigkeit, dass das Licht, wenn das die Zielgerade durchmisst, braucht das Licht 10.000 Millionen Jahre. In jeder Sekunde von den 10.000 Millionen Jahren 300.000 Kilometer zurückgelegt. Jetzt muss ein Scharfschütze am fernen Ende des Universums sein, ganz ruhige Hand haben und ganz genau das Endstück treffen. Ich denke, Sie merken, was für ein großes Staunen da durch jeden, der es hört, geht. Das ist ja verrückt, das ist doch nicht mehr normal. Das kann doch nicht einfach so sein. Der britische Astronom Sir Fred Hoyle, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, er hat gesagt, nichts hat seinen Atheismus so erschüttert wie diese Tatsache. Und er fügt hinzu, er ist überzeugt, dass im ganzen Universum nie eine Superintelligenz mit Physik, Chemie und Biologie jongliert hat. Und dass im ganzen Universum nichts, was der Rede wert ist, zufällig ist. Das hat alles System. Er hat vorher gedacht, das ist alles Zufall und keiner hat uns bemerkt. Und plötzlich sagt er, wir sind längst Bestandteil eines großen Plans, wir haben es nur alle noch nicht gemerkt. Da ist so viel System dahinter, das ist verrückt, was da los ist. Der Gedanke drängt sich dann schon auf, warum sind eigentlich diese Feinabstimmungen, das abgestimmte Universum, ein unglaublicher Verdacht, der sich aufdrängt. Dieser Verdacht ist unser Universum im Ernst von jemandem bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert war nur mit einem Zweck, nur damit wir leben können. Wenn das stimmt, ein ganzes Universum extra für uns, schon ein ganz ungewöhnlicher Gedanke. Da wird um uns herum ein Universum gebaut, wenn das stimmt, das wäre unglaublich. würden ganz rot werden und sagen, das hätte es doch nicht gebraucht. Für uns kleine Menschen ein ganzes Universum zu bauen mit diesen Abermilliarden Galaxien, das ist unglaublich. Wenn das stimmt, ganzes Universum extra für uns, dann wären wir Mittelpunkt des Universums im völlig neuen Sinn. In dem Sinn, der das Universum gebaut hat, hat es für uns gebaut. Zunächst ein ganz ungewöhnlicher Gedanke, wir sind ja eher gewohnt, kleiner zu werden. Am Anfang war der Mensch noch die Krone der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums und sogar die Sonne hat sich damals noch um uns gedreht. Und dann sind wir häppchenweise kleiner geworden. Wir haben gemerkt, nein, es ist nicht eine ziemlich kleine Sonne, die sich um eine ziemlich große Erde dreht, es ist umgekehrt. Es ist eine kleine Erde, die sich um eine große Sonne dreht. Ich hatte es ja schon gesagt, die Sonne ist so groß, dass 1 Million Erdkugeln in die Sonne passen würden. Also unsere Erde ist eine ziemlich kleine Veranstaltung im Sonnensystem. Wenn man die rausnimmt, das würde nicht viel ändern. Millionenfach die Sonne größer. Und dann muss man noch merken, naja, auch unsere riesengroße Sonne ist eine ziemlich kleine Veranstaltung in unserer Milchstraße. In einer Milchstraße, in der weit über 100 Milliarden Sterne sind. Und die Sonne ist nur einer davon. Und am Ende, tief im 20. Jahrhundert angekommen, mussten wir Menschen noch lernen, unsere Milchstraße, die riesige, ist ein verlorenes Pünktchen in den endlosen Weiten des Universums. Aber Milliarden von Galaxien sind und unsere gigantische Milchstraße ist völlig verloren in diesen riesigen Weiten. Und dann kam Jacques Monod, der Medizin-Nobelpreisträger, mit diesem so berühmt gewordenen Satz, den er geschrieben hat, übrigens auch im Jahr 1965, in dem Jahr, in dem die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt wurde. Jacques Monod schrieb diesen berühmten Satz vom Zigeuner am Rande des Universums. Er sagt, wir müssen zur Kenntnis nehmen, wie klein wir sind, wie riesig das Universum ist und wie winzig klein und verloren im doppelten Sinn unsere kleine Existenz im großen All ist. Und er schreibt, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, der Mensch, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Das ist eine bedrückende Wahrheit, aber Jacques Monod sagt, wir müssen die zur Kenntnis nehmen. Wir sind verlassen im doppelten Sinn in diesen endlosen, eiskalten Weiten. Das Universum ist eiskalt, auch wieder im doppelten Sinn, dem sind wir egal. Und wir dürfen gewiss sein, wenn unser Leben mal zu Ende ist, dann verpufft es in den endlosen Weiten sinnlos. Es ist egal, ob wir uns Hoffnungen leiden oder Verbrechen machen, ob wir uns freuen oder uns was antun, das ist völlig belanglos, dem Universum ist es egal. Und wenn unser Leben zu Ende ist, da kräht kein Hahn danach. 100 Jahre noch, dann ist auch der Jüngste aus diesem Raum ausgelöscht. Noch ein bisschen Zeit auf kosmologischer Zeitskala, dann ist die ganze Menschheit sinnlos verpufft und es wird niemanden gegeben haben, der je wusste, dass es uns gab. Dem Universum ist es egal. Ich denke, wir alle können diese Gedanken von Jacques Monod nachvollziehen. Diese riesigen Weiten und dieser winzige Mensch, wer interessiert sich schon für uns? Wir können ja nicht damit rechnen, wenn irgendjemand das Universum gemacht hat, dass der überhaupt von uns weiß. Wir sind ja sowas von klein, sowas von bedeutungslos, wie es keine Menschengeneration vor uns je gedacht hat. Und wir müssen die Konsequenzen ziehen, sagt Jacques Monod. Und jetzt in einem zweiten Schritt haben wir eigentlich das Gefühl, was ist jetzt los? Wenn wir begriffen haben, wie klein wir sind, kommen plötzlich diese Zahlen von dem Centstück und der Feinabstimmung. Diese Zahlen, als ob das ganze Universum mit einer noch viel absurderen Unwahrscheinlichkeit so hingetrickst und hingezirkelt ist, als ob der, der das Universum gemacht hat, nur eines im Sinn hat, nämlich uns. Es ist auf einmal das ganze Gegenteil. Wir ahnen, wir sind verloren in diesen endlosen Weiten des Universums und dem Universum sind wir völlig egal. Das Universum ist eiskalt, aber nicht der, der es gemacht hat. Es schaut so aus, wie wenn wir dem Universum egal sind, aber nicht dem, der es gemacht hat. Der es gemacht hat, als ob der es extra für uns gemacht hat. Das ist ein Gedanke, der ganz, ganz viele beschleicht und das wäre eine völlig andere Situation. Heißt es tatsächlich, nicht verloren in den endlosen Weiten des Universums, sondern geborgen in Gottes Hand? Ein großes Nachdenken, ganzes Universum, so klein wir geometrisch sind, So zentral scheint es auf Leben abgestimmt zu sein. Und Sir Fred Hoyle, der Mann, dessen Atheismus so erschüttert wurde, der britische Astronom, ich zitiere ihn nochmal mit diesem Satz, das Universum ist offensichtlich eine abgekartete Sache. Das System dahinter, da ist einer dahinter, der das alles geplant hat. Noch deutlicher wird Stephen Hawking, der Mann, der, glaube ich, den meisten von Ihnen vertraut ist, wahrscheinlich der bekannteste zeitgenössische Physiker, der Mann im Rollstuhl, der diese bekannten Theorien über das Universum macht und den diese Frage so bewegt. Ganz atheistisch begonnen ist er ein fragender Mann geworden und in einem seiner Bücher schreibt er, und er staunt, über das, was wir jetzt gerade über Feinabstimmung gehört haben, geht er noch hinaus und zeigt noch einige weitere Dinge auf, die so verrückt genau abgestimmt sind, dass man sagt, was ist da eigentlich los? Stephen Hawking schreibt, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte, ja, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Wäre schwierig zu erklären, warum das Universum so begonnen haben sollte mit dieser Feinabstimmung, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte, schreibt Stephen Hawking, der Atheist. Ich denke, wir sehen, was da für ein Ruck durchs Denken geht, wo plötzlich Leute nachdenken, die überhaupt nicht mit Gott gerechnet haben und auf einmal merken, dass sie nicht nur mit Gott rechnen, sondern mit einem Gott, der nichts anderes im Sinn hatte, als uns zu machen. Naturgesetze, die so ausschauen, dass wir sagen, wir müssen damit rechnen, Jacques Monod's Überlegungen sind verkürzt. Jacques Monod hat nur auf die geometrische Kleinheit geachtet und nicht auf den Plan, der hinter dem ganzen Universum steht. Und jetzt staunen wir zu später Stunde und ahnen von einem Universum, das auf uns abgestimmt ist. Wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie zu Ende denkt, der muss an Gott glauben. Das ist jetzt mal kein Zitat von den großen Dreien der modernen Physik, sondern von dem großen Vater der klassischen Physik, Isaac Newton. Er ist ja nicht nur der, der das Gravitationsgesetz entdeckt hat, die Spektralzerlegung des Lichtes auch und die Einführung des Kraftbegriffes und manches andere. Er ist vor allem auch der, der unser physikalisches Denken bis heute ganz stark geprägt hat. Und für ihn hat es zusammengehört. Ich kann ein guter Physiker sein, ohne mir überhaupt die Frage nach Gott zu stellen. Wer oberflächlich Physik treibt, kann an Gott glauben. Aber seine Überzeugung war, wenn ich es zu Ende denke, dann komme ich, ähnlich wie Heisenberg gesagt, dann komme ich an der Gottesfrage nicht vorbei. Dann stelle ich mir schon die Frage, ja, woher kommt jetzt all die Physik, die ich finde, all die Naturgesetze, all die Materie? Und ich werde Staunende. Die Frage nach dem Woher drängt sich auf, wenn man die Ordnung in der Natur sieht. Und ich möchte nur einige wenige Beispiele nennen aus dem Kleinen und aus dem Großen. Aus dem Kleinen, aus der Welt der Atome und Moleküle. Und dann gehen wir nochmal tatsächlich bis ans ferne Ende des Universums. Die Welt der Atome und Moleküle, die Welt des Kleinen. Ich möchte mal da anfangen bei was ganz Banalem, bei was ganz Alltäglichen, ein Schluck Wasser. Ein Schluck Wasser, so ungefähr 18 Gramm, enthalten 6 mal 10 hoch 23 Moleküle, der Chemiker nennt es ein Mol. Wenn wir es ausschreiben, das ist eine 6 mit 23 Nullen. Das ist viel, unanschaulich viel. Viele kleine Moleküle in einem Schluck Wasser. Bevor wir uns überlegen, wie viel das ist, möchte ich einfach mal 6 mal 10 hoch 23 Moleküle Wasser verzehren. Das waren jetzt ziemlich genau 18 Gramm, wie Sie gemerkt haben. So viele Moleküle. Breiten wir sie doch mal aus vor uns, dann wird es anschaulicher. Also wir bauen eine Autobahn von der Erde bis zum Mond. 384.000 Kilometer, die Zahl sind wir mittlerweile gewöhnt. Und bekleben die Autobahn von der Erde bis zum Mond mit Millimeterpapier. Also auf jeden Quadratzentimeter 100 kleine Kästchen. Und in jedes Quadratmillimeterkästchen dieser Erde-Mond-Autobahn mit 384.000 Kilometer Länge tun wir ein Molekül aus einem Schluck Wasser. Und die Frage ist, wie breit muss die Autobahn werden, damit die alle Platz haben? Ja, der Taschenrechner sagt es uns. Und das Ergebnis ist dann schon ganz imposant. Die Autobahn muss, sagt uns der Taschenrechner, 1,5 Millionen Kilometer breit werden. Das heißt, wir haben jetzt eine merkwürdige Autobahn, die ist breiter als lang, um ganz genau zu sagen, sie ist viermal Erde-Mond breit geworden. Und einmal Erde-Mond lang. Und auf dieser Riesenautobahn, unter Anführungsstrichen, viermal Erde-Mond breit, einmal Erde-Mond lang, mit Millimeterpapier begleistet, ist jetzt vor unserem geistigen Auge ausgebreitet ein Schluck Wasser. Wir beauftragen sofort einen Qualitätssicherungsingenieur, der jedes einzelne H2O in seiner Überlebensaufgabe überprüfen wird. auf Herz und Nieren, Orbitale, Plancksches Wirkungsquantum, Elementarladung, Atomkern und natürlich die Unschärferelation. Er kommt nach getaner Aufgabe zurück und sagt, gute Nachricht, alle waren in Ordnung, schlechte Nachricht, meine Aufgabe war sinnlos. Es ist tatsächlich so, diese riesige Menge von H2Os, H2O ist gleich H2O, und die folgen mit einer Identität und ganz exakt den Gesetzen der Natur, und kein einziges H2O hat irgendwas anderes getan, als das, was die Naturgesetze vorschreiben. Die waren alle in Ordnung. Präzision, wie wir es nie in unserer Makrowelt kennen, ist in dieser kleinen Welt implementiert, über das ganze Universum offensichtlich. Wir werden merken, bis in die fernen Teile. Eine andere Zahl, sie ist auch nochmal eine Veranschaulichung, wie zahlreich Atome sein können und Moleküle. Caesars letzter Atemzug wird die Geschichte meistens genannt. Caesar ist ja irgendwann vor längerer Zeit ermordet worden und hat diesen historisch bedeutsamen letzten Atemzug getan. Jetzt können wir uns die Frage stellen, das ist ja jetzt schon eine Weile her. Das heißt, Caesar atmet aus, und wir gehen mal davon aus, Caesars letzter Atemzug hat sich mittlerweile gleichmäßig in die gesamte Erdatmosphäre verteilt. Können wir annehmen, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt. Und jetzt kann man überlegen, egal ob wir in London, Sydney, New York oder Frankfurt aus dem Flieger steigen oder hier sitzen und mal einatmen, wenn ich einen Atemzug Erdatmosphäre nehme, wie viele Moleküle aus Caesars letzten Atemzug habe ich dann in meiner Lunge? Ja, und es ist ungefähr eins, also je nachdem, wie tief die geatmet haben, er geatmet hat und sie atmen, je nachdem, wie tief die Atemzüge sind, mindestens eins im statistischen Mittel. Die ersten sagen schon, wie unhygienisch. Aber es sind ja nur Moleküle, die sind fit und frisch wie am ersten Tag. Auch wenn sie schon mal beim Caesar waren, tun sie bei uns genau die gleiche Funktion. Und ja, wir erinnern uns dann noch kurz, Caesar hat ja, soweit wir wissen, in seinem Leben nicht nur einmal geatmet, sondern öfter. Das heißt, wir haben momentan in unserer Lunge ungefähr so viele Moleküle, wie Caesar in seinem Leben Atemzüge getan hat. Das heißt, es wimmelt momentan in der Lunge von jedem von Ihnen von Molekülen, die schon mal im Caesar drinnen waren, also überall Caesar. Aber wir wissen natürlich, auch Kaiser Augustus hat mal gelebt und Alexander der Große. Alles in unserer Lunge ist ein völlig neuer Zugang zur Weltgeschichte, aber an der Stelle möchte ich vielleicht stoppen. Wir staunen, ja, es ist alle, die hier gelebt haben, sind in unserer Lunge versammelt. Jede Menge Secondhand und trotzdem die Moleküle frisch und neu wie damals. Aber wir wissen, wie viele Moleküle es sind, und wir wissen, wie viel uns mit allen verbindet, die vor langer Zeit da gelebt haben und deren Moleküle wir jetzt in der Lunge haben. Die Erdatmosphäre ist einfach so klein, dass, wenn sich das durchmischt hat, mit einem Atemzug kontaminiere ich die ganze Erdatmosphäre, indem sich die Moleküle so mischen. So zahlreich sind die Moleküle und so klein. Wir müssen ja davon ausgehen, jeder das Volumen an Raumluft, 999.000stel sind leerer Raum und ungefähr 1.000stel ist von den Molekülen erfüllt, und trotzdem sind so viele. Wenn ich jetzt wortreich erklärt habe, wie klein Moleküle sind, sehen wir auf einmal Fotos davon. Natürlich kann kein Mikroskop Fotos von Molekülen machen, aber wenn ich jetzt sage, das, was wir hier sehen, ist nicht der Erbsenteller von heute Mittag besonders schön gerichtet, sondern es sind Atome, dann stimmt das. Man kann nämlich, und das hat Binnig und Rohrer den Nobelpreis eingebracht, eine ganz feine Spitze machen. Kennen wir vom Plattenspieler. Den Plattenspieler abtasten, diese feinen Rillen, damals, das konnte man nur mit einer sehr feinen Spitze. Jetzt haben Binnig und Rohrer das Prinzip der Spitze auf die Spitze getrieben. Und haben eine Spitze gemacht, an der vorne ein Atom dranhängt. Jetzt kann man mit dieser Spitze einzelne Atome mechanisch oder elektrisch abtasten, beides geht. Wir bekommen wunderschöne dreidimensionale Reliefbilder von Atomen. Hell ist dunkel, hell ist hoch und dunkel ist tief. Und wir sehen diese kleinen Hügelchen, jedes Atom ein Hügelchen, Bilder, reale Bilder von einer winzig kleinen Welt. Das ist ein Bleistiftstrich, stark vergrößert. Bleistiftstriche bestehen aus Graphit, Graphit besteht aus Kohlenstoffatomen, und diese atomare Anordnung der Kohlenstoffatome kann man jetzt mechanisch abtasten. Faszinierende Einblicke in eine winzig kleine Welt, aber eben nicht so stellt man sich Atome vor, sondern echte mechanische Abtastung in Plattenspielermanier, nur feiner, von atomaren Welten. Was Sie hier sehen, sind Atome in der Abendsonne. Die Farbe ist natürlich willkürlich, aber jedes Hügelchen ist ein Atom, alle gleich bis auf diese drei. Was haben wir da gemacht? Wir haben an diese feine Spitze eine kleine elektrische Spannung angelegt und haben damit drei Atome vom richtigen Material rausgeklappt. Das ist bis heute die kleinste Art und Weise, ein Bit zu speichern. Wenn man das für ein Laufwerk nehmen würde, für Datenspeicherung, wir können auf einer Telefonkarte 10 Jahre Farbvideo speichern. Also mit auf der Telefonkarte meine ich auf der obersten Atomlage einer Telefonkarte, mehr bräuchte ich nicht. Es ist doch eine winzig kleine Welt. Und wenn ich so wortreich erkläre, wie klein Atome sind, möchte ich noch mal kurz erklären, wie groß Atome sind. Sie sind ziemlich klein bezüglich unserer Alltagswelt, aber ziemlich groß bezüglich dem Kern, der in der Mitte sitzt. Wir alle haben es irgendwann mal in der Schule gehört, dass Atome aus einem Atomkern und einer Hülle bestehen. Fast die ganze Masse ist im Kern. Die Elektronenhülle, das sind ein paar Elektronen, ein paar elektromagnetische Felder, fast nichts. Aber wie fast nichts ist es dann doch interessant. Wenn jemand von Ihnen 75 Kilogramm wiegt, das liegt praktisch ausschließlich an den Atomkernen. Also ich möchte jetzt nicht eine neue Diät, die Kerndiät empfehlen, aber es ist wirklich 75 Kilo, wenn wir wiegen, es sind praktisch nur die Atomkerne, den Rest von uns können wir zum Briefporto versenden. Ungefähr 20 Gramm. Aber diese 20 Gramm Elektronenhüllen machen fast unser ganzes Volumen aus, um genau zu sein, wenn wir den Atomkern auf die Größe einer Kastanie vergrößern. Und dann würde das Atom maßstabsgetreu dargestellt einen Durchmesser von 2 Kilometern haben. Riesige, weite Kugel von 2 Kilometern, in der fast nichts ist, bis auf in der Mitte eine Kastanie. Jetzt machen wir mal eine Science-Fiction-Reise ins Innere von Edelstahl. Wir werden gedanklich immer kleiner und dann laufen wir im Stahl rum. Geht ja, da ist ja fast nichts. Und jetzt laufen wir im Edelstahl rum. Wir haben unsere liebe Mühe, die erste Kastanie zu finden. Den ersten Eisenatomkern, der im praktisch leeren Raum schwebt. Wir staunen, schieben den zur Seite, es geht ein bisschen schwierig, federt sofort wieder zurück, wenn wir loslassen. Wir gehen zum nächsten Eisenatomkern. Von dieser Kastanie aus 2 Kilometer in exakt die richtige Richtung laufen. Nach 2 Kilometern finden wir ebenso wieder im fast leeren Raum schweben die nächste Kastanie. Wenn wir die Richtung etwas verpassen, laufen wir hunderte von Kilometern ins Leere und wir treffen gar nichts. Jetzt gehen wir zurück zu unserem ersten Atomkern und fragen ihn schon mal, warum sind Sie eigentlich hier, da ist doch fast nichts. Sagt er, ja, ist ganz einfach. Oben, unten, vorne, hinten, rechts, links sind die anderen, jeweils in 2 Kilometer Entfernung und ich muss hier sein. Sagen wir, sind Sie miteinander in Verbindung oder wie ist denn das? Warum müssen Sie dann hier sein? Da ist doch fast nichts. Sagt er, ja, das ist eine spannende Geschichte. Das sind die Gesetze der Quantenmechanik und wir alle halten uns dran. Das sind Gesetze, die der Planck entdeckt hat und mochte sie nicht. Das sind so bizarre und merkwürdige Gesetze, dass er Planck erstmal nur hypothetisch eingeführt hat, um irgendeine Formel zu erklären, aber er wollte die Quantenmechanik nie. Er hat gesagt, die ist so künstlich eingeführt, so unplausibel, so bizarr, er hat sich eine bessere Theorie gewünscht, hat er nie bekommen, stattdessen den Nobelpreis. Es hat sich herausgestellt, diese merkwürdige, bizarre, komische, künstlich eingeführte Theorie ist keine Theorie, das ist die Wirklichkeit. Und die Natur, die funktionieren alle danach, wir hatten uns es nie ausgedacht und wenn wir die Regeln der Quantenmechanik aus der Natur rausziehen, stürzt das Ganze in sich zusammen, die negativen Elektronen werden vom positiven Kern angezogen, stürzen in den rein und die ganze Menschheit hätte in dem Fingerhut Platz. Der größte Teil wäre noch leer und Leben wäre nimmer möglich. Also alles, was wir hier anfassen, egal wo wir hingreifen, der Tisch, eine Stahlplatte, der Betonfußboden, alles, was anfassbar ist, ist praktisch leer, fast leer, bis auf ein paar Elektronen, ein paar elektromagnetische Felder, fast gar nichts. Und dieser fast leere Raum wird aufgeblasen durch der Natur befohlene Gesetzmäßigkeiten, die ganz bizarr und merkwürdig sind, die deren Entdecker nie mochte. Und seine Lebensleistung war, die Dinge, die er nicht mochte, anzunehmen und zu sagen, die Natur tut so. Und ich nehme das an und er hat dann auch den Nobelpreis angenommen, den er dafür bekam, für Dinge, die er nie mochte. Ach, und sagt uns unser Atomkern dann noch, dass die Elektronenwolken sich nicht einfach ineinander schieben, das liegt am Pauli-Verbot. Natürlich wissen wir alle genau, der Pauli hat es ihnen gar nicht verboten. Das war jemand anders, der es ihnen verboten hat. Es war den Elektronen verboten längst, bevor es den Pauli gegeben hat. Und der hat es für uns entdeckt. Und so wird aus fast nichts alles aufgebaut. Wir fassen da einen Stuhl an und greifen nichts ins Leere. Da wird aus winzigen Pünktchen was aufgespannt. allein durch Gesetze, die der Natur gesagt sind. Wir haben sie ja nie gesagt, aber wir stellen staunend fest, was der Natur alles gesagt ist und dass sie das tut. Dass wir hier sitzen, dass ich meine Hand anfassen kann, da fassen ja nur Elektronenwolken auf Elektronenwolken. Die Kerne berühren sich nie. Da berührt sich fast nichts mit fast nichts und dass sich das nicht durchdringt, liegt am Pauli-Verbot. Und dass das nicht in sich zusammenstürzt, dass ich nicht in mir zusammenstürze, die ganze Menschheit mit mir. Wie gesagt, wir hätten alle zusammen die 7 Milliarden Menschen im Fingerhutplatz. Passiert nie. Wird aufgespannt durch faszinierende Gesetze, die wir überhaupt nicht intuitiv finden, aber lebensnotwendig schon. Geht's noch kleiner? Ja, ja, schon. Wenn wir hier sitzen, werden wir durch Siebte und durch Löcher, durch Teilchen, die großenteils von der Sonne kommen. Geheimnisvolle Geisterteilchen hat jemand diese Neutrinos genannt, bohren sich einfach durch unsere Schädeldecke, durchdringen unser Gehirn, Wirbelsäule, Magen, Fußsohle, gehen durch den Betonfußboden in die Erde, Erdmantel, Erdinneres und kommen auf der anderen Seite wieder raus, nicht alle, aber fast alle. Also auf dem Weg quer durch die Erde gehen von 10 Milliarden Neutrinos, geht gerade mal eins verloren, bleibt hängen. Also ich meine jetzt schon, Bad Mergentheim rein, durch den Erdmittelpunkt durch und auf der anderen Seite wieder raus. 10 Milliarden tun das und eins bleibt hängen. Sie ahnen, was für eine fiese Laie es war, die nachzuweisen. Man hält eine Messapparatur hin und statt hängen zu bleiben, gehen die alle durch. Brauchen wir eigentlich Neutrinos für unser Leben? Nö. Keiner von uns braucht Neutrinos zum Leben. Aber die Atome, aus denen wir bestehen, wenn wir morgen noch was hören, wie die aufgebaut werden, wo sie zusammengebaut worden sind für uns, als die Atome zusammengebaut worden sind, wir bestehen ja nicht nur aus Wasserstoff, sondern aus schwereren. Bei diesen Kernreaktionsprozessen spielt die schwache Wechselwirkung und die Neutrinos eine ganz zentrale Rolle. Also auch ohne Neutrinos wären wir nicht hier, weil es die Atome nicht gäbe, aus denen wir zusammengebaut sind. Wir merken, wir brauchen das alles. Auch die ganz kleinen Welten. Wir haben fröhlich gelebt über Jahrtausende Menschheitsgeschichte, ohne irgendwas zu ahnen von diesen Neutrinos. Und jetzt zur später Stunde entdecken wir es, staunen nochmal neu, was es da alles gibt im Kleinen. Wir wenden mal und gehen ins Große. Streifzug von da, wo wir leben, unserer kleinen Erde bis an die Grenzen des Universums. Und auch da ist schon vom Kleinen Spannendes zu berichten, während wir hier auf unserer Erde sind. Keiner von uns übrigens angeschnallt. Momentan rasen wir mit 107.000 Kilometer in einem Raumschiff namens Erde auf unserer Bahn durchs All, unserer Bahn um die Sonne. Sehr selten passiert was und wir haben ja jetzt vor ganz kurzem 2 ganz bemerkenswerte Ereignisse am gleichen Tag gehabt. Ein Meteoritenunfall in einem Umfang, wie er seit Menschengedenken nie passiert ist. Ein Meteorit explodiert mit einer Energie, die geschätzt wird auf etwa 30 Hiroshima-Bomben. Und dass es nicht über der Großstadt passiert ist, sondern 80 Kilometer daneben, hat den relativ glimpflichen Ausgang mit nur über 1000 Verletzten und 200.000 Quadratmeter Scheibenbruch ergeben. Sonst wäre Katastrophales passiert. Und am gleichen Tag sind wir erinnert worden, was es für eine Bewahrung war. Der nächste Transit von einem großen Meteoriten, auch seit Menschengedenken, ist am gleichen Tag passiert. Und wir sind erinnert worden, während der Winzling auf der Erde gelandet ist und den Unfall gemacht hat, ist der große Brocken in einem Abstand so niedrig wie nie zuvor, uns berichtet worden ist, seit Menschengedenken vorbeigerast. Das war eine große Bewahrung. Dass es nicht öfter passiert, sind wir auch dankbar. Es ist auch ein Staubsaugersystem installiert, sodass wir in relativ hoher Sicherheit leben können und solche Ereignisse selten sind. Wir schauen von uns aus auf den Mars. Ein anderer Planet, der mit uns auf der Reise ist, den Venus. Die Venus, die hier an der Sonne vorbeimarschiert ist, im Jahr 2012 hier nochmal vergrößert. Schatten der Venus vor der Sonne. Merkur mit seiner zernarbten Oberfläche und Jupiter, der Staubsauger. Jupiter, der Planet, der mehr als doppelt so viel Masse hat wie alle anderen Planeten zusammen. Er saugt wohl mit seiner großen Masse ganz viele Gesteinsbrocken auf sich, bevor sie die Erde treffen. Und wir sind alle froh, dass es ihn gibt. Die Sonne, 8,3 Lichtminuten von uns entfernt, haben wir uns schon überlegt, was das bedeutet. Also, wenn vor 5 Minuten die Sonne explodiert ist, würden wir momentan exakt null, gar nichts bemerken. Das schnellste Signal ist noch unterwegs. Wir würden, obwohl vor 5 Minuten bereits die Sonne explodiert ist, noch weitere 3,3 Minuten spannend im Vortrag lauschen, bis wir plötzlich natürlich sehr viel bemerken. Aber vorher gar nichts. Auch wenn wir die Sonne anschauen, wir haben noch nie die Sonne gesehen live, wie sie wirklich ist. Wir haben die Sonne immer nur so gesehen, wie sie vor 8,3 Minuten war. Das Signal braucht so lange. Den Mond sehen wir fast live. Wenn auf dem Mond was passiert, 1,3 Sekunden später sehen es wir. Also Mond sehen wir fast in Echtzeit, die Sonne schon nicht mehr. Die Sonne sehen wir in der Vergangenheit. Wie sie vor 8,3 Minuten war, das sehen wir jederzeit. Wie sie jetzt ist, sehen wir nie. So lange braucht das Licht, jede Sekunde 300.000 Kilometer, 8,3 lange Minuten, dann ist es bei uns von einem Ball, der 1 Million Erdkugeln umfasst, wie schon gesagt. Das war eine andere Aufnahme als sonst. Das sichtbare nahe Ultraviolett ist ausgeblendet und im harten UV sieht man die Aktivitäten. Eruptionen, Sonnenflecken, ein sehr aktiver Kernfusionsreaktor von beachtlichen Ausmaßen. Es ist wie ein Kachelofen, im Innern wird geheizt und es braucht eine Weile, bis die Wärme oben ankommt. Nur diese Weile ist bei der Sonne nicht eine halbe Stunde, sondern 1 Million Jahre ungefähr. Also die Wärme, die heute im Innern der Sonne erzeugt wird, wenn wir die genießen wollen, 1 Million Jahre warten, dann in den Stuhl legen und sagen, das ist ungefähr die Wärme, die damals beim Vortrag im Innern erzeugt worden ist. Jetzt, wo 1 Million Jahre rum ist, jetzt ist sie hier. Ja, und die Sonne ist nicht die einzige. Während wir sie noch für groß halten, relativ zu unseren irdischen Verhältnissen, stellen wir fest, nein, die Sonne ist eigentlich ziemlich klein, unsere Milchstraße ist wirklich groß. Das ist eine Fotomontage, natürlich können wir die Milchstraße nicht von außen sehen, aber so ungefähr würde sie ausschauen, wenn wir sie von der Seite von außen anschauen würden. Und die Zahl der Sterne, 400 Millionen Sterne, die Sonne ist nur einer davon, 400 Millionen Sterne ist nicht die Milchstraße. Ist gerade mal ein Tausendstel Milchstraße, so ein kleines Eckchen. 400.000 Millionen Sterne, also 400 Milliarden, das ist so ungefähr die geschätzte Zahl von Sternen in unserer Milchstraße. Wir merken schon, wenn ein Außergalaktischer in unsere Milchstraße käme, der hätte seine liebe Not, die Sonne zu finden, auch wenn wir sie ihm einigermaßen gut beschrieben haben. Unter 400.000 Millionen Sternen, wie soll er unsere Sonne finden? Und übrigens, da kreist noch ein kleiner Planet, auf dem Leute rumlaufen. Wie groß ist denn jetzt unsere Milchstraße? Auch da können wir sagen, wenn Licht auf der einen Seite in die Milchstraße reingeht, läuft es vor sich hin, jede Sekunde 300.000 Kilometer. Wenn das Licht Glück hat, der größte Teil der Milchstraße ist ja leerer Raum, wenn das Licht Glück hat, kommt es auf der anderen Seite wieder raus. Und solches glückliches Licht, wenn wir uns mal anschauen, wie lange braucht es für eine Milchstraßendurchquerung, ist die Antwort ungefähr 100.000 Jahre. Also unsere Milchstraße, unsere kleine kosmologische Heimat, 100.000 Lichtjahre, 100.000 Jahre läuft das Licht, jede Sekunde 300.000 Kilometer. Und kaum, dass die 100.000 Jahre um sind, ist es auf der anderen Seite schon wieder draußen. Ich sage das ein bisschen schmunzelnd, aber 100.000 Lichtjahre ist schon wirklich eine arg, arg kleine Entfernung in unserem Universum. Das wusste man nicht schon immer, aber im 20. Jahrhundert, ich bin immer fasziniert, wie spät. Tief im 20. Jahrhundert hat man entdeckt, dass die Milchstraße gar nicht das Universum ist, sondern dass es ungefähr nochmal genauso viele Galaxien im Universum gibt, wie es Sterne in unserer Milchstraße gibt. Also eine Zahl, die man heute leicht mit heimnehmen kann. Weit über 100 Milliarden, weit über 100.000 Millionen Sterne in unserer Milchstraße. Die Sonne ist nur einer davon. Und nochmal, weit über 100 Milliarden Galaxien im Universum und die Milchstraße ist nur eine davon. Also die Milchstraße, so groß sie auch ist, es ist unser winzig kleines Fleckchen kosmologische Heimat, da sind wir zu Hause. Und wenn wir überlegen, wie viel können wir eigentlich in unserem Menschenleben abgrasen, wenn wir ein Signal in die Milchstraße schicken. Wir können in 100 Lebensjahren gerade mal ein Tausendstel Milchstraße durchqueren, one way. Wenn wir hin und zurück wollen, die Hälfte. Also wenn wir ein Signal durch die Milchstraße schicken, nach 100 Jahren ist unser Leben vorbei und dieses Signal mit der schnellsten aller Geschwindigkeiten ausgesandt, ist nach unserem Leben, nach 100 Jahren, fast exakt an derselben Stelle in der Milchstraße, wo wir es ausgesandt haben. Um ganz präzise zu sein, es ist in unserer winzigen Milchstraße in den 100 Jahren um ein Tausendstel Milchstraße weitergekommen. Wir bewegen gar nichts. Wir sehen, was Jacques Monod meint. Wir merken schon, wenn da nicht das andere wäre, wir würden ihm total das nachvollziehen können, wie verloren wir in diesen riesigen Weiten sind. Trotzdem schöne Bilder, wenn wir da rausschauen. Kometarischer Nebel CG4, darf ich da um etwas Dunkelheit bitten, dass wir vielleicht so weit wie möglich abdunkeln, vielleicht die vorderen Lampen ganz ausmachen, ja, vielen Dank, dann ist doch der Genuss der Sterne größer. Kometarischer Nebel CG4, daneben eine kleine Galaxie und im Hintergrund alles voller Punkte, als ob es schneit. Aber dieser Schnee auf unseren Teleskopen ist kein Schnee, es sind auch keine Sterne oder die meisten davon nicht, sondern die meisten sind selber wieder Galaxien mit ihren persönlichen eigenen über 100 Milliarden Sternen. 100 Milliarden Sterne ist so gar kein untypischer Wert für eine Galaxie. Und wir haben jetzt große und kleine Pünktchen, hier eine Galaxie, die größer ist. Die kleinen Pünktchen sind in der Regel nicht kleiner, die sind einfach weiter weg. Das heißt, auch 100 Milliarden Sterne verschwinden in den riesigen Distanzen des Kosmos, verschmelzen sie zu winzigen Pünktchen. Und wenn man reinzieht, stellt man fest, ach doch, auch wieder eine Galaxie. Galaxien über Galaxien, die schönen Bilder, die wir heute anschauen, sie sind alle vom Hubble-Teleskop der NASA aufgenommen, einem gut 13 Meter langen und 4 Meter breiten Stück Technik, das die Erde umkreist und uns diese wunderschönen Bilder zur Erde funkt. Ausgestattet mit empfindlichen Teleskopen, ein Stück Technik, das in einen größeren Hörsaal reinpasst und das doch diese faszinierenden Bilder aus den Tiefen des Universums uns funkt. Sombrero-Galaxie, Name ist Programm, dieser riesige Ring, der an den Sombrero erinnert, das ist eine Designerleuchte, ganz groß. Dieses neblige Leuchten, das ist kein Milchglas, was da installiert ist, das sind Milliarden von sehr alten Sonnen, die dieses neblige Licht machen und diese wunderschöne Designerleuchte. Wie viele Galaxien können wir uns denn anschauen? Zwei haben wir uns gerade angeschaut. 50 Milliarden könnten wir uns geschätzt mit heutiger Technik anschauen, mit Fernrohren, die es schon gibt. Wir können 50 Milliarden Galaxien untersuchen. Warum tun wir es denn eigentlich nicht? Ist doch so spannend. Wir stellen fest, dass halt doch uns die 50 Milliarden Doktoranden fehlen, die ihre 50 Milliarden Doktorarbeiten machen, ohne wissenschaftliche Konkurrenz. Jeder nur mit seinen ganz persönlichen 100 Milliarden Sternen. Wir haben ja noch nicht mal die 50 Milliarden Menschen erreicht. Wir merken, vor den Augen unserer Teleskope passiert Faszinierendes und keiner schaut hin. Wir paar Menschen, wir 7 Milliarden Menschen, haben überhaupt keine Chance, obwohl die Technik es uns erlauben würde, dorthin zu schauen, uns fehlt die Zeit. Die andere Zahl ist genauso beeindruckend. Einige tausend Galaxien hat die Menschheit als Ganzes bisher näher untersucht. Der Rest von den 50 Milliarden fehlt uns, also fast alles. Es läuft alles ab, ohne dass wir hinschauen können. Es ist so eine Fülle an Dingen, die uns geboten wird. Und der Gedanke, das ganze Universum extra für uns, es ist schon ein ganz bemerkenswerter Gedanke. Dieses riesige Universum und wir winzigen Menschlein, die von einer Plattform, von einer Aussichtsplattform namens Erde in die Ferne gucken. Eine Galaxie, die so ähnlich ausschaut wie unsere Milchstraße, wenn man unsere eigene Milchstraße von oben ausschauen würde, es wäre so eine Spiralgalaxie und ungefähr 30.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt, einer von 400 Milliarden Sternen die Sonne, die mit der Milchstraße mitrotiert, dann nochmal mit 900.000 Kilometern pro Stunde übrigens. Unser ganzes Sonnensystem. Galaxien und im Hintergrund Pünktchen über Pünktchen, als ob es schneit, Galaxien über Galaxien, die in der Ferne zu Punkten verschmelzen, Pferdekopfnebel, Bilder von ästhetischer Schönheit. Aber es ist eben nicht Artist's View, so stellt sich der Künstler das Universum vor, sondern es sind reale Fotos von einer realen Welt, von einer wunderschönen Welt in ganz groß, diese riesigen Staubwolken und die Galaxien, die im Hintergrund erstrahlen. Während wir hier sind, entstehen neue Sterne und wir schauen live zu, live mit einer kleinen Einschränkung, natürlich live versetzt um die Zeit, die das Licht von dort bis hier läuft. Starburst Galaxy, Geburtsstätte von Millionen junger Sterne und wenn sie weit vorne sitzen und gute Augen haben, sehen sie auch noch diese ganz kleinen Pünktchen. Jedes dieser Pünktchen enthält bis zu 1 Million junger Sterne. Sterne, also so wie die Sonne. 12 Millionen Lichtjahre entfernt, also das ist schon ein bisschen weiter. Wenn wir sehen wollen, was da heute passiert, in die Richtung gucken, 12 Millionen Jahre warten, das Licht ist schon unterwegs. Wird heute ausgesandt, kaum dass 12 Millionen Jahre vorbei sind, ist es bei uns das nicht weit. 12 Millionen Jahre Lichtlaufzeit ist nicht weit, entfernte Teile des Kosmos sind 1000-mal so weit, sind 12 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. eines der dramatischsten Bilder, das Hubble je zur Erde gefunkt hat, diese riesigen Säulen aus Gas und Staub, in denen junge Sterne geboren werden und die tun ihre eigenen Geburtswolken von innen beleuchten und hinterleuchten, was diese dramatischen Lichteffekte macht, wenn man in diese Spitze der Wolke nochmal reinzoomt. Es schaut schon fast unwirklich aus, aber es ist nicht unwirklich, es ist wirklich. Es sind riesige ästhetische Bilder einer realen Welt. Starburst Clouds. Über 100 Millionen Sterne in der Milchstraße, nochmal über 100 Milliarden Galaxien im Universum. Natürlich können wir jetzt anfangen, Sterne zu zählen, es würde lange dauern. Wir können aber auch einen Computer beauftragen, Sterne zu zählen, diese 1 mit mindestens 22 Nullen, da wird es schon schneller gehen. Ein Computer kann problemlos in einer tausendstel Sekunde 2 Millionen Sterne zählen. Machen wir es mal. Wir lassen den Computer in jeder tausendstel Sekunde 2 Millionen Sterne durchzählen und fragen uns, wie lange braucht er. Auch das sagt uns der Taschenrechner. Es wären 158.000 Jahre, die Garantie des Rechners wäre längst vorbei und er zählt immer noch. 158.000 Jahre, jede tausendstel Sekunde 2 Millionen Sterne. Das ist die konservativste Schätzung der Sterne im Universum. Die meisten meinen, es ist noch ein Faktor 10 bis 100 mehr an Sternen. Ich denke, wir merken, was da für eine, ich habe es eher verunanschaulicht als veranschaulicht, diese Zahl, denke ich, aber wir merken, es ist gigantisch, diese Größe in unserem Universum. Wir schauen nochmal eine Galaxie an, unseren Nachbarn, den Andromeda-Nebel. Das fernste Objekt, das noch mit bloßem Auge sichtbar ist, nochmal mehr Sterne als unsere Milchstraße hat. Da bahnt sich momentan ein riesiger kosmologischer Unfall an. Wir rasen momentan ungebremst ineinander. Die Milchstraße und der Andromeda-Nebel und es wird einen gigantischen Unfall geben, eine Kollision der Galaxien. Wir rasen momentan mit 500.000 Kilometer pro Stunde auf die Unfallstelle zu, ungebremst, immer schneller werdend und irgendwann wird es kollidieren, wie jemand gesagt hat, die Milchstraße, so alt sie auch ist. Ihre spannendste Zeit hat sie noch vor sich. Wir können trotzdem ruhig schlafen gehen. Es sind noch 2 bis 3 Milliarden Jahre hin. Wir werden es also nicht mehr erleben, unsere Sonne schon. Die wird da noch leuchten. Und wird unsere Sonne zu ihren Lebzeiten noch durch den Raum gewirbelt werden, nach Berechnungen, die man heute macht, in die Außenbereiche der neu entstandenen fusionierten Galaxie. Ja, jetzt fehlt uns noch was. Der ganze Vortrag ging über das, was wir sehen. Und jetzt kommt noch das, was wir nicht sehen. Eins der großen physikalischen Rätsel der Gegenwart, die Frage nach der dunklen Materie und dunkler Energie. Wir haben so vieles gesehen und es fehlt uns am Ende doch noch was. Das für uns sichtbare Universum umfasst nur so und so viel Prozent der gesamten Masse. Und der Rest entfällt auf dunkle Materie und dunkle Energie. Und die Frage ist, was ist dunkle Materie und dunkle Energie? Na, die heißt so nicht, weil sie nicht leuchtet, sondern weil sie erkenntnismäßig dunkel ist. Was nicht leuchtet, da gibt es genug Dinge, ein schwarzes Loch zum Beispiel oder eine Staubwolke oder Neutrinos. Aber dunkle Materie im erkenntnismäßig dunklen Sinn und dunkle Energie auch. Und ja, was ist denn so und so viel Prozent? Seit wenigen Jahren wissen wir es erst. So und so viel Prozent ist 4 bis 5%. Man schätzt etwa 4,7%. Nicht, dass wir uns missverstehen, uns fehlen nicht die 4,7% auf die 100%, es ist umgekehrt. Alles, worüber wir heute geredet haben, waren diese 4 bis 5% und der Rest fehlt uns auf die 100%. Wir dürfen gespannt sein, was der Rest ist. Irgendwas Wesentliches ist uns noch entgangen und der Physiker Professor Wolfgang Hillebrand vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching, er hat zu dem Thema in Karlsruhe einen Kolloquiumsvortrag gehalten. Er hat seinen gesamten Vortrag mit einem Satz zusammengefasst. Er hat gesagt, wir wissen sehr viel über die 4%. Über die 96% wissen wir fast nichts. Es bleibt spannend. Wir dürfen mal gespannt sein, ob wir in 10 Jahren ganz spannendes Neues wissen oder ob wir in 50 Jahren immer noch genauso schlau sind wie heute. Wir sind neugierig. Ein letzter Blick machen wir vielleicht da auch noch mal ein bisschen dunkler. Vielen Dank. Hubble Ultra Deep Field, einer der 2 tiefsten Blicke, die die Menschheit je ins Universum getan hat. Jetzt sind wir bei ganz fernen Galaxien, die so weit sind, in der Entfernung, wo ich vorhin das Sendstück hingehalten habe, weit über 10.000 Millionen Jahre Lichtlaufzeit. Das Licht von dort bis hier ist schon unterwegs. Was heute ausgesandt wird, ist in 10.000 Millionen Jahren hier. Das ist länger als die Sonne lebt, ungefähr doppelt so lang, wie die Sonne noch leben wird. Das heißt, wenn wir das sehen wollen, in die Richtung gucken, 10.000 Millionen Jahre warten zur Halbzeit, den Platz wechseln, weil die Sonne dann abgebrannt ist und das Licht ist schon unterwegs. 10.000 Millionen Jahre läuft es jede Sekunde 300.000 Kilometer und es ist schon faszinierend, was wir hier für Bilder einer realen Welt in diesen gigantischen Entfernungen sehen. Und bis das Licht zu uns kommt, sind ganz viele von den Sternen, die das Licht ausgesandt haben, längst abgebrannt. Und wir sehen noch deren ausgehauchtes Leben von damals, als sie gelebt haben. Und es ist spannend, wie kriegt man solche Bilder? Wenn ich was anschaue, darf ja zwischen mir und dem, was ich anschaue, nichts sein, was sich in den Weg stellt. Ich muss durchblicken können vom Startpunkt meines Auges oder Teleskopes bis zum Zielpunkt. Zwischen uns und diesen fernen Galaxien hat man tatsächlich ein Schlüsselloch gefunden in einem Universum, wo zwar größtenteils leerer Raum ist, aber über diese Riesenentfernung doch was Besonderes. Schlüsselloch gefunden, wo man über diese gigantischen Strecken von 10.000 Millionen Lichtjahren, ohne dass irgendwas sich in den Weg gestellt hat, gucken konnte. Man kriegt mit dem Hubble-Teleskop diese faszinierenden Bilder. Faszinierend Bilder von einer ganz fernen Welt, aber auch faszinierend die Naturgesetze dort draußen sind genauso wie bei uns. Die Gesetze, die im Universum implementiert sind, sind über dieses riesige Universum 1a völlig ohne Probleme und Fehler identisch implementiert, ohne dass wir uns um irgendwas kümmern müssen. Hubble Ultra Deep Field, ein faszinierendes Bild. Und ich denke, Sie merken schon, hier schließt sich der Kreis. Die Größe des Universums, sie gibt uns eine ganz schwache Ahnung, wie groß der sein mag, der das Universum gebaut hat. Wenn wir hier sind und in diese riesigen Weiten rausschauen und die fernen Galaxien betrachten und wir ahnen, wie groß muss der sein, der sie gemacht hat. Wir lesen in der Bibel diesen alten Satz, den wir 2000 Jahre später ungefähr nochmal mit ganz neuen Augen lesen. Diesen Satz über den Schöpfer, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Dieses demütige Staunen eines ganz kleinen Geschöpfes vor dem großen Schöpfer, den wir überhaupt nicht erfassen können mit unseren Gedanken, den wir nur ahnen können und dessen übergroße Schatten wir sehen. Das Staunen, das damals schon Menschen ergriff, wie viel mehr heute, wo wir all diese Dinge sehen. Wir ahnen, es ist wirklich so, dass wir den, der in einem Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann. Wir kommen nicht zum Zeitnullpunkt zurück. Wir kommen nicht an die Enden des Universums. Und wir schauen staunend auf den, der sich dahinter verbirgt. Verbirgt im wörtlichen Sinn, denn wir werden ihn nicht erreichen können. Und ich denke, hier stellt sich die, ich würde sagen, die entscheidende Frage, die wichtigste Frage. Wie kann ich je hinter die Wand schauen? Wir sehen alle die Schatten des einen an der Wand, aber wir sehen nur die Schatten, was sich hinter der Wand abspielt, entzieht sich unserer Zugriffsmöglichkeit, wo der ist, der im Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann. Und wenn man so einfach sagt, Religion sei der Weg des Menschen zu Gott, ich denke, wir dürfen uns alle fragen, ja, was heißt das denn? Wie sollen wir aus eigener Kraft zu Gott kommen, mit oder ohne Religion? Ich möchte mal dieses ganz unbeholfene Bild bringen. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, wenn wir heute unseren Hilferuf zu Gott mit Lichtgeschwindigkeit ins All senden, nach 100 Jahren sind wir alle weg. Und unser Ruf zu Gott ist in unserer winzigen Milchstraße fast exakt noch da, wo wir ausgesandt haben, tausendstel Milchstraße weiter. Nach weiteren 1000 Menschenleben würde unser Ruf das erste Mal das freie All erreichen und dann sind die Entfernungen riesig. Wir können praktisch gar nichts erreichen. Jacques Monod hat schon recht, wir sind auf diesem winzig kleinen Inselchen und sehen die fernen Ereignisse gar nicht live. Das, was wir in einer Lebenszeit live sehen können, ist gerade mal ein tausendstel Milchstraße. Die Milchstraße ist ein verlorenes Pünktchen, wir können gar nichts bewegen. Wie soll das gehen, Religion als Weg des Menschen zu Gott? Wie sollen wir Gott finden? Ist es nicht so wie in dieser so symbolträchtigen Geschichte vom Turmbau zu Babel? Menschen bauen Steine aufeinander für einen Turm, der bis in den Himmel ragen soll, vielleicht bis zu Gott. Wie sollen wir je mit unseren kleinen Steinchen menschlicher Möglichkeiten Gott erreichen? Und ich denke, unser Bild mit den Entfernungen, es greift viel zu kurz. Wir haben auch gar keine Beziehungsebene zu Gott. Wie können wir den, der hinter allem steht, der so viel über allem ist, was wir denken können, wie sollen wir dem je begegnen? Es bleiben uns wirklich nur die Schatten an der Wand, wenn wir unsere Möglichkeiten sehen. Jacques Monod hat zutiefst recht in dem, wo er sagt, wir werden aus eigener Kraft nie jemand erreichen. Wir sind, selbst wenn wir anders als Jacques Monod ahnen, dass da einer dahinter ist, der alles gemacht hat, wir werden ihm nie begegnen, wir werden mit unseren Mitteln ihn nie erreichen. Und während wir das so überlegen, kommt plötzlich die Botschaft von der anderen Seite, die ungeheure Botschaft. Diese Botschaft, dass nicht wir Gott finden müssen, sondern Gott findet uns. Nicht wir müssen die Wand anbohren, um zu schauen, wer dahinter ist. Gott selbst wirft nicht nur große Schatten, er tritt aus dem Schatten. Gott selbst ist nicht nur hinter der Wand, er durchbricht die Wand. Nicht wir müssen uns emporschwingen zu Gottes Ebene, was wir nie können. Wir können ja nicht mal ein Universum bauen. Sondern er kommt runter auf unser Level und wird tatsächlich Mensch. Gott wird in Jesus Christus Mensch und baut uns die Brücke. Und auf einmal ist es möglich, Gott zu begegnen. Nicht, weil wir groß werden müssen, sondern weil Gott klein wird und zu uns kommt. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Ich finde es spannend, was Einstein sagt. Einstein hat sich in seinem Leben so ganz unterschiedliche Gedanken zu Gott gemacht. Die Frage nach Gott hat ihn Zeit seines Lebens bewegt. Er hat interessanterweise, wird uns berichtet, auch Zeit seines Lebens die Bibel gelesen, Altes und Neues Testament. Und er sagt an einer Stelle, ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners, also er spricht von Jesus Christus. Ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Und er fährt fort, es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihr, so Einstein, hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ich denke, wir merken, wie Einstein, der auch in der Naturwissenschaft so vieles auf den Punkt gebracht hat, das Wesentliche erkannt hat, wie er beim Bibellesen auch die Kernbotschaft der Bibel in drei Sätzen kondensiert hat. Es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen, das ist die Person Jesu Christi. In ihr hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Ein Stück weit beantwortet Einstein sich seine eigene Frage. Ich möchte Gottes Gedanken wissen. Was hat der sich dabei gedacht, der das Universum gemacht hat? Wir wüssten es nie, wir wären im Blindflug, wenn Gott sich nicht selber vor uns hinstellt. Wenn er nicht tatsächlich auf unser Level käme und uns ansprechen würde. Ich denke, mancher sagt vielleicht spontan, ja, wer es glaubt. Das mit den naturwissenschaftlichen Sachen, okay, aber hat wirklich Gott seinen Fuß auf unsere Erde gesetzt? Ich denke, es ist eine Frage, sich darauf einzulassen. Aber ich denke auch, es macht total Sinn, die beiden Sachen. Auf der einen Seite ein Universum zu sehen, das so absurd fein abgestimmt ist, die ganzen Naturgesetze, dass routinierte Atheisten plötzlich einen Atheismus ablegen und sagen, das macht alles keinen Sinn, wenn man nicht davon ausgeht, der das Universum gebaut hat, hat es für uns gebaut. Und auf der anderen Seite, das ist die Botschaft von unserer Seite, das können wir sehen, messen, erfassen. Und auf der anderen Seite, die total dazu passende Botschaft von der anderen Seite, der das Universum gemacht hat, interessiert sich im Ernst für uns kleine Menschen. Beides unglaublich. Das eine können wir messen und staunen, das andere passt irgendwie dazu, aber ich werde mich darauf einlassen müssen. Glaube ist nicht unvernünftig, denke ich. Aber Glaube ist auch nicht einfach messbar. Es ist diese Einladung, wie gehe ich eigentlich damit um? Nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Und ich darf tatsächlich das ausprobieren. Von dem Apollo-Astronauten James Irwin, hier sieht man, als er auf dem Mond war, von ihm kommt dieser bekannte Ausspruch, der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Und ich denke, wir alle wissen, was er meint. Dass Menschen auf dem Mond waren, ist letztlich nur von akademischem Interesse. Es ist irgendwie interessant zu wissen, manche sagen vielleicht nicht mal das, aber im Grunde, wir können es ins Handbuch des nutzlosen Wissens schreiben. Es ist irgendwie interessant, aber wir können nichts damit anfangen. Ich denke, es ist kein einziger hier im Raum, dessen Leben anders verlaufen wäre, wenn die nicht dort gewesen wären. Letzten Endes irgendwie interessant, aber irrelevant. Dass Gott seinen Fuß auf die Erde setzt, dass er die Brücke baut, das macht den Riesenunterschied zwischen dem bedrückenden Bild von Jacques Monod von einer letzten Verlassenheit und der ganz anderen Nachricht von einer letzten Geborgenheit. Wenn Gott seinen Fuß nicht auf die Erde setzt, müssen wir mit Jacques Monod sagen, es gibt eine letzte Sinnlosigkeit. es gibt eine letzte Verlassenheit. Und wenn ich am Ende meine Jahre hinten runterfall, dann falle ich ins Nichts und da ist keiner, der mich aufhält. Und wenn ich mein Leben lebe, darf ich ganz getrost sein, es ist völlig sinnlos und verpufft in diesen endlosen Weiten und auf einmal das andere. Nein, das Universum ist eiskalt, aber nicht der, der es gemacht hat. Und es ist tatsächlich diese so wichtige Botschaft, für mich persönlich ist es die wichtigste Botschaft überhaupt, dass ich wissen kann, mein kleines Leben ist getragen in Gottes großer Hand. Dass ich wissen darf, ein Gebet ist tatsächlich eine Kommunikation mit dem, der alles gemacht hat, weil er auf unser Level runterkommt, weil er tatsächlich uns liebt, weil er tatsächlich mit uns redet. Gott ist wirklich nur ein Gebet weit entfernt. Ich weiß nicht, wie mein Leben weitergeht. Sie wissen es nicht von Ihrem Leben. Aber ich denke, das Wichtigste ist nicht zu wissen, wie unser Leben weitergeht, sondern wer mitgeht. Dass ich wissen darf, durch Höhen und Tiefen meines Lebens geht der mit, der es gemacht hat. Dass ich wissen darf, mein kleines, bedeutungsloses, winziges Leben ist trotzdem geliebt und geheilt in der großen Hand, in Gottes Hand. Ja, und auch mein kleiner, zerbrechlicher Glaube. Ich finde es so tröstlich. Jesus fordert von uns nicht einen großen Glauben. Er lädt uns ein. Er fordert überhaupt keinen Glauben. Er lädt uns ein, uns mit unserem kleinen Glauben, unserem zerbrechlichen, vielleicht Fragen, vielleicht angefochtenen Glauben, mit unserem kleinen Glauben in seine Hand zu legen. Und er verspricht, er wird uns tragen. Der Satz, der mir so bedeutsam ist, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Wenn ich mein kleines zerbrechliches Leben und meinen kleinen zerbrechlichen Glauben in Gottes Hand lege, ich darf wissen, er wird mich tragen. Für mich war es eine große Hilfe im Anfang des Glaubens und ist heute immer noch, zu sehen, wie andere mir vorausgegangen sind, wo ich gesehen habe, das trägt die. Ähnlich wie beim Handy. Ich hätte mir kein Handy gekauft, wenn ich nicht andere gesehen hätte. Das hat mich überzeugt. Ich habe nie Schaltpläne studiert vom Handy. Ich habe nie die Programme studiert. Ich habe mir nicht mal Schaltpläne kommen lassen. Ich habe andere gesehen und habe mich dann darauf eingelassen. Ich denke, ganz ähnlich ist beim Glauben. Wir werden nie Gottes Schaltpläne bekommen. Wir brauchen sie nicht mal. Wir können uns ähnlich wie beim Handy einfach darauf einlassen, ein kleiner Schritt, eine kleine Weichenstellung. Ich wende mich Gott zu. Ich lege mein kleines Leben, meine kleinen Fragen auch, meine Zweifel in Gottes Hand. Ich spreche heute Abend ein kleines Gebet, wenn ich heimkomme. Das ist eine ganz große Weichenstellung. Ich darf wissen, Gott ignoriert mich nicht. Gott hat mich eingeladen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein faszinierender Satz aus der Bibel. Ich habe mal ganz bewusst vor dieses Bild, vor den fernen Galaxien gestellt. Es ist ein ganz großes Wunder für mich, dass der große Gott mein kleines Leben sieht. Im Original ist der Satz gesprochen von einer Frau, die in einer ganz verfahrenen familiären Situation war und in Verzweiflung ist in die Wüste gerannt, möglicherweise um mit ihrem Leben Schluss zu machen, wir wissen es nicht. Sie ist tief verzweifelt in die Wüste gerannt und dort ist ihr, die Gott nicht gesucht hat, Gott begegnet. Der Gott, den sie nicht gesucht hat, ist ihr in ihrer Verzweiflung liebevoll nachgegangen. Sie ist wieder umgekehrt. Die Situation in der Familie hat sich nicht wirklich geändert, die blieb schwierig bis zum Schluss. Aber die Frau ist umgekehrt mit einem anderen Leben. Sie wusste, egal was kommt, du bist ein Gott, der mich sieht, du bist ein Gott, der mit mir geht, du bist ein Gott, der mein kleines Leben in der großen Wüste gesehen hat und es trägt. Sie hat einen Brunnen danach genannt und sie hat diesen Satz geprägt voller Verwunderung und Staunen, du bist ein Gott, der mich sieht. Unser Vater im Himmel, ich kann tatsächlich zu Gott reden, wie ich im Handy mit jemand anders reden kann und es wächst eine Beziehung mit jedem Gespräch mehr. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt und christlich ist, nee, da ist kein Filter davor. Jeder, gar kein Filter davor. Wer zu mir kommt, jeder von uns, der wird nicht abgewiesen. Der ist herzlich willkommen bei Jesus. Das ist eine Einladung. Ich kann sie wegwerfen, habe ich nichts davon und ich kann mich darauf einlassen. Eine ganz persönliche Einladung, die Jesus Christus spricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er sagt, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch aufgetan. Und er sagt es nochmal, weil es so wichtig ist. Denn wer der bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir können mit unseren ganz kleinen Bitten, mit unseren ganz kleinen Anliegen und mit unserem ganz kleinen Leben zu Gott kommen. Das ist Gott nicht zu unwichtig. Unser kleines Leben liegt an Gottes Herz. Es ist für mich die größte Botschaft überhaupt. Ich denke, Sie merken, Physik macht Spaß, aber es wird nicht der Lebensinhalt, es wird nicht der Lebenssinn sein. Irgendwann werde ich alles Spannende auch mal wieder zur Seite legen. Irgendwann werden wir alles, was wir im Leben aufgebaut haben, wieder abbauen. Ist nicht so schlimm. Das eine bleibt uns dann doch. wenn wir uns in Gottes Hand gelegt haben. Wir werden in Gottes Hand sein bis zum Schluss und über den Schluss raus. Gott hat ja gesagt, es geht auch nach dem Tod weiter. Und er hat auch gesagt, er lässt uns nie los. Dieses Bild, am Ende des Lebens kommt ein Tunnel und am Ende, am anderen Ende ist vielleicht Licht, wir gehen durch und dort ist vielleicht Gott. Ich denke, es ist das falsche Bild. Gott hat uns versprochen, seine Hand lässt uns nie los. Nicht vorm Tunnel, nicht im Tunnel, nicht danach. Es ist eine Perspektive im Jetzt und in der Zukunft, ein ganz großes Geschenk. Ich denke, wir haben einen weiten Bogen heute gemacht, vom Anfang des Universums und der Frage, wer hat angefangen, von dieser verrückten Feinabstimmung und der Frage, was ist die Absicht dahinter, von Einsteins Frage nach Gottes Gedanken, bis zu der Grenze, wir werden nie aus unserer Kraft Gott ergründen und dem Grenzdurchbrecher. Gott durchbricht die Grenze, Gott kommt aus dem Schatten raus. Und ich denke, wir merken alle, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides gehört zusammen. Mit diesem Zitat möchte ich auch schließen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.